Okay, you guys, everyone wants to know, are you DTF? Down to farm, that is. That's right. Farmer Wants a Wife is back on Fox with four hot new farmers looking for the love of their lives. But are these ladies ready to take on farm life? And you know dating one woman has its challenges, but juggling five? These farmers are gonna have their hands full. Don't miss the all-new season of Farmer Wants a Wife, Thursdays on Fox.
Ich habe da auch Hulk Hogan noch auf der Harley vorbeifahren sehen im Hintergrund. Und
das ist ja schon fast so einem Running Gag geworden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des menschenverachtenden Untergrund-Podcasts. Mein Name ist Adrian von Tod gehört und mit mir dabei ist der aspektreiche Andi. Hallo Andi.
Aspektreich, aspektreich. Ja. Das habe ich auch noch nicht oft gehört. Es wird... Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Ja, ich habe heute einen Thesaurus gefrühstückt.
Warum nicht? Warum nicht?
Wie geht's dir? Geht's dir besser?
Mir geht's ganz gut. Ich bin ja leider momentan, spielt mir meine Gesundheit einen Streich, würde ich das eher sagen. Man muss da auch nicht immer so wahnsinnig kryptisch von reden. Ich leide ja schon seit Jahren an einer chronischen Magenschleimhautentzündung. Und es wird leider immer schlimmer.
Ei, scheiße.
Ja.
Oh Mann. Ja, ich für die Hörer, auch wenn es leider, es hat nicht geklappt, aber auf die Gesundheit musste zurückgestellt genommen werden. Andi war leider nicht auf dem Konzert von mir.
Nein, daran war am Freitag noch nicht zu denken. Hm. Interessanterweise ging es dann rapide auch besser, ehrlicherweise.
Ja.
Aber an Fahren, Trinken oder langes Sitzen war nicht zu denken. Mhm. Also wer mit sowas schon mal Spaß hatte mit dem Magen.
Ja, ja, genau. Deswegen.
Ihr könnt hier übrigens noch, weiß nicht, ob man das sieht,
ja, so einen
roten meine blauen Flecken von der Infusion sehen.
Oh, oh je, doch, das sieht man, das sind ganz schön Flatschen.
Ja.
Hier sieht man auch noch einen blauen Fleck bei mir, da bin ich aber, glaube ich, einfach nur gegen den Schrank gerannt. Über das Konzert reden wir gleich, würde ich sagen, weil wenn wir damit wieder anfangen, kommen wir ewig nicht zum Trinken, deswegen erstmal die Getränke.
Ja, und wie immer könnte man meinen, wir hätten uns abgesprochen, haben wir aber nicht. Du hast da das schöne Budvar stehen, ein Budweiser.
Ein Budweiser aus Tschechien, genau.
Ja.
Muss man ja dazu sagen. Und du hast ein Staropramen. Auch aus dem.
Staropramen heißt das, wenn ich mich richtig erinnere. Oh,
stimmt. Staropramen, ja, natürlich.
Proudly brewed since 1869.
69, sehr gut, sehr gut.
Ja, Budweiser, ja, ich denke mal.
Man kennt es, man muss natürlich immer dazu sagen, deswegen sage ich dazu, Czech Republic aus der Tschechischen Republik, weil es gibt natürlich auch wieder das amerikanische Budweiser, das Bud, was natürlich nichts miteinander zu tun hat, lustigerweise.
Ich wollte gerade fragen, kennst du da irgendwelche Verbindungen?
Ja, dass sie sich gegenseitig, also beziehungsweise die einen versuchen, die anderen immer aus der Welt zu klagen, aber die so, nee, uns gibt's länger als euch und wir kommen halt einfach aus der Stadt Budweiser. Die Amerikaner haben sich damals scheinbar einfach nur einen lustigen oder einen europäisch klingenden Namen überlegen wollen.
Weil auch die Logos, wenn du das, kannst du das nochmal kurz ein bisschen in die Kamera halten?
Natürlich.
Auch die Logos sehen sich ja ähnlich, ne?
Ja, genau.
Wenn ich mich jetzt nicht...
Ich kann ja noch mal parallel, also wie gesagt, man nennt es ja sowieso, Budweiser ist ja eher so, also beziehungsweise ist ja eher das Bud. Ist es ja heutzutage, Bud Light kennt man in Amerika ja eher. Ich kann ja mal, ich mache mir das gerade mal nebenbei auf hier. Ja, also, ja, ich sag mal so, die Font ist ein bisschen dünner. Ich blende es gerade ein wahrscheinlich auch im Schnitt. Aber das hier ist im Amerikanischen natürlich ein bisschen blau und es ist dünner. Es ist eine Kursivfont, das ist richtig. Ich glaube, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein richtig erfahrener Typ wäre, der wüsste, wie man mit Schrifttypen umgeht, dann könnte ich dir was mehr dazu sagen, aber das kann ich leider nicht. Ja, es ist, ja, es gibt ähnlich, aber wenn man es nebeneinander hat, sieht man schon auch die Unterschiede.
Ja, ich wäre mir jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig sicher gewesen, ob das nicht doch zusammengehört, aber die Biere schmecken so extrem unterschiedlich.
Nee, die haben keine Verbindung. Es gibt eine Vereinbarung von 1907, dass Anheuser-Busch den Markennamen lediglich in Nordamerika nutzen darf, wohingegen dem europäischen, also Budowiczke, also auch völlig falsch ausgesprochen, egal.
Budowice.
Also die dürfen dann eher nicht so auf den amerikanischen Markt, ne? Also die halten sich dann eher davon fern.
Ja, jetzt hört mir fast nur was rausgerutscht, aber Bud Light übrigens, hast du schon mal eins getrunken?
Nee.
Es fehlt mir bis heute. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass mein bester Freund US-Amerikaner ist, auch dort aktuell wieder lebt.
Ja.
und mit einer guten Freundin auch von mir verheiratet ist. Und jetzt, also wir schaffen es immer. Der hat mir alles Mögliche schon aus den USA mitgebracht. Ihr macht euch keine Vorstellungen. Aber noch nie hat es geklappt, mir ein verdammtes Bud Light mitzubringen. Das bekommt man so schlecht in Deutschland.
Mhm.
Weil er hat gemeint, das muss man eigentlich mal probiert haben, wie lächerlich schlecht dieses Bier ist. Mhm. Also das kriegst du nur mit Patriotismus runter.
Ja, oder auch eben nicht. Da war doch diese, das amerikanische Bud, doch diese Diskussion mit dieser Transgender-Werbe.
War das eine Diskussion oder hat er einfach nur unser aller Lieblings-Redneck Kid Rock mit einem Maschinengewehr ein paar Kästen zusammengeschossen?
Naja, er war ja nicht der einzige Redneck, der da rummarodiert hat. Ich meine, es war halt das prominenteste Bild, was am meisten rumgegangen ist, wie er da mit seinem Gewehr auf ein paar Bierdosen schießt. Was noch das Redneckigste ist, was ich mir vorstellen kann.
Ohne Scheiß, also das ist, also ich hab da auch Hulk Hogan noch auf der Harley vorbeifahren sehen im Hintergrund und herrlich. Also habe ich vor meinem geistigen Auge.
Ja, Hulk Hogan passt ja auch gut rein mit seiner Trumpermania, runs wild on you.
Ja, man muss aber sagen, das europäische Budweiser ist echt ein gutes.
Ja. Also es ist auf jeden Fall von den Pilz, also ich sag mal, von den Pilzsorten aus Tschechien ist mein Liebling.
Hab ich auch ganz oft jetzt dieses Jahr Partisan nicht eine Palette dabei auf Festivals. Mhm. Nehmen wir ja meistens tschechisches Dosenbier mit, haben wir ja schon mal diskutiert.
Genau.
Weil pfandfrei. Ja, Staropramen.
Mhm.
Ja, ich wollte mir einen Pilz in der Urquell besorgen. Hab's nicht geschafft. Und so ist es nur beim Staropramen geblieben. Aus Prag. Ja, was ich relativ interessant finde, es ist tatsächlich nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut,
mhm,
aus Prag. Und zwar, was natürlich immer wieder schön ist, nicht? Vertrieb durch die Gesellschaft für Importbiere, sitzend in Frankfurt am Main. In der Darmstädter Landstraße 185, das kennt man.
Oh ja, was sitzt da?
Genau.
Die Radeberger Gruppe, also das ist die Nähe von der Binding-Brauerei.
Ja, genau. Also die Radeberger sitzt da, glaube ich, nicht. Da sitzen nur die Büros, ne?
Ja, natürlich, klar.
Ja, ja, aber der Konzern sitzt da. Ich musste da nur einfach immer wieder lachen. Also das ist immer das Gleiche. Es schmeckt allerdings, ehrlich gesagt, besser, als ich es in Erinnerung hatte.
Auch aber übrigens steht auch auf dem Budweiser steht auch gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot.
44 Kalorien, also Prost.
Prost. Und dann habe ich, weil du das letzte Mal ja einen Schnaps dabei hattest, habe ich mir diesmal auch einen Likör mitgenommen. Und
ein Dirty Harry.
Ja, nachdem du das letzte Mal gelitten hast, habe ich das Ekelhafteste genommen, was ich in meinem Schrank hatte. Der steht, glaube ich, schon 100 Jahre hier rum. Das hat mir mal ein Pärchen zum Geburtstag geschenkt, was sich danach irgendwann getrennt hatte, geheiratet, Kind bekommen hat. Jeweils, also mit anderen Partnern. Der eine hat sich, glaube ich, auch schon wieder scheiden lassen. Also, der ist schon ein bisschen älter.
Ja.
Ich gebe mir den jetzt mal trotzdem, in der Hoffnung, dass ich vergessen habe, wie gut der schmeckt. Es ist ein, für alle, die den Dirty Harry nicht kennen, es ist so eigentlich kein starker, ich glaube 17%, ja, nee, 21,5%, tiefschwarz, weil er ist aus Lakritz.
Ja.
Ja.
Er ist furchtbar. Aber es gibt ja Leute, die lieben Lakritz-Schnaps, ich nicht.
Ich habe ja immer noch ein bisschen Husten und es riecht wie Hustensaft. Es riecht 1:1 wie Hustensaft. Also. Ja.
Ich gönn dir, ich stoß gleich mit dir an dann, aber ich habe mir hier was richtig Schönes noch geholt.
Einen, The Dalmore.
The Dalmore. Ich hatte heute Lust auf was sehr Angenehmes. Ja, natürlich Highland Single Malt Scotch, soweit nichts Besonderes, wer mich kennt, meinen Scotch-Geschmack auch. Natürlich sind es wieder die Sherry-Fässer. Was ich nur recht interessant finde, dazu weiß ich aber jetzt ehrlicherweise nichts, das kann mir dann ja mal ein echter Whisky-Experte sagen. Und zwar steht hier, Mated in American White Oak and Oloroso Sherry Cask. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig Besonderes, wenn man drüber nachdenkt. Allerdings sind meines Wissens nach Oloroso Sherry Fässer aus europäischer Weißeiche und nicht amerikanischer Weißeiche.
Da sprichst du genau den Richtigen an.
Ja, das.
Das fällt gerade auf sehr fruchtbaren Boden, diese Aussage.
Das dachte ich mir. Aber das würde ja, das ist ja logisch, oder? Das macht keinen Sinn. Ne? Sherry ist eine europäische Spezialität. Warum solltest du Eichen aus den USA importieren, um Fässer draus zu bauen?
ich glaube, den einzigen Sherry-Fun-Fact habe, ist, dass, glaube ich, die Queen Mum, die Mutter von der Queen Elizabeth, die ja auch schon tot ist, jeden Tag ein Glas Sherry getrunken hat oder mehrere Gläser. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat sie sehr gerne Sherry getrunken.
Ist auch übrigens eine der schönsten Flaschen, die ich habe.
Oh, mit einem Hirschkopf drauf.
Ja. Die Geschichte habe ich ja schon in einem anderen Podcast mal erzählt, warum die Dalmor-Brennerei einen Hirsch in ihrem Logo führt.
Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja. Ich.
Ein einhändiger Streich einen Hirsch geköpft. Ich habe jeden, der die Geschichte der Geschichte gehört hat, mal dazu aufgefordert, mal als Bild eines Hirschen zu googeln, der noch nie davor stand. Es ist doch recht unwahrscheinlich, dass das so passiert ist. Aber es ist trotzdem nichtsdestotrotz ein fantastischer Whisky. Preise gehen immer mal wieder durch die Decke dafür. Völliger Quatsch. Bezahlt nicht mehr als 60 Euro für eine Flasche.
Ja, und das ist schon ein guter Preis, finde ich.
Ja, die geht immer mal wieder, also das ist totaler Quatsch. Das ist so ein Fantasiepreis, weil die Dalmor, glaube ich, nicht so regelmäßig liefert. Gehen die Preise immer mal wieder über 100 Euro. Uiuiui. Aber wer 100 Euro dafür zahlt, das ist absoluter Unfug.
Lackgesoffen teuer.
Ja, apropos Lackgesoffen, hast du den Dirty Harry jetzt schon
runtergestellt? Nein, ich wollte doch mit dir anstoßen.
Ach so, dann?
Cheerio.
Cheers.
Miss Sophie.
Ja, General Winterbottom. Ich werde den nicht exen. Das ölt die Stimme.
Ja, das dürfte meinen Husten doch jetzt hoffentlich vertreiben.
Apropos geölte Stimme. Ich lasse dich jetzt nochmal in Ruhe nachtrinken.
Ja, danke schön.
Jetzt war ich ja Freitag nicht da.
Und ich habe dir natürlich auch nichts erzählt, das ist jetzt alles frisch für dich. Hahaha. Ha, ha.
Selbstverständlich haben wir nicht hin und her geschrieben, auch nicht an dem Abend.
Nee. Also, das Konzert erstmal im Ponyhof. Es war, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein mit 2-3 Tagen Abstand, war es ein gutes Konzert. Es hat Spaß gemacht. Viele Freunde waren da, die sich angekündigt haben. Der ein oder andere war krank, nicht nur du. Gab noch ein paar mehr, die krank waren, weil es geht momentan ja rum. Nicht nur ich war direkt die Tage davor krank, sondern auch andere Leute, die ich kenne, und die waren noch am Tag selber krank. Tatsächlich haben es aber auch sogar Leute von der Arbeit, das erste Mal, dass Leute von der Arbeit aus meinem Team auf dem Konzert von mir waren. Es war auch sehr schön danach zu sehen, wie ihnen Gottskill gefallen hat oder wie sie versucht haben, einen Gefallen daran zu finden. Das ist, aber ich muss sagen, finde ich gut, dass sie sich da drauf eingelassen haben. Aber wir haben ja nicht zuerst gespielt. Als erstes haben tatsächlich Verbluten gespielt. Und von denen habe ich mir auch direkt ein Tape mitgenommen. Und zwar hier doch das Good Night, Goodbye, We Perish. Ich dachte mir, das wäre einfach nur eine Puppe. Aber wie gesagt, ich habe ja schon die Geschichte erzählt. Das ist ein aus dem Winterkrieg Finnland gegen die Sowjetunion, also Zweiter Weltkrieg, wo man tote russische Soldaten kopfüber in den Schnee gesteckt hat, vereisen lassen, so als Abschreckung für die anderen. Das war ja so ein Krieg, der viel mit psychologischer Kriegsführung geführt wurde, auch von der finnischen Seite aus, und deswegen ja auch relativ schlecht ausging oder verlustreich war für die Sowjetunion. Ansonsten hat die Band aber eigentlich nicht so viel mit Kriegsthematik zu tun, sondern eher so, naja, es ist eher so mit inneren Konflikten und ja, also hier auch nochmal sehr schön. Man merkt, das Tape und auch gerade das Booklet ist halt echt Marke Eigenbau. So ist schön zusammengeklebt. Eins von, glaube ich, ich habe Nummer 16 von 30. Und dann dafür auch schön beklebt. Schön beklebt noch. Ja.
Haben sich Mühe gemacht.
Ich fand immer so interessant, weil der Sänger immer so fortkam. Also der Sänger erstmal so ein richtig, ja, so stirnackiger Glatzkopf mit Stiefeln und so. Der wirkt immer so wortkarg, bis mir dann irgendwie beim Konzert und Backstage aufgefallen ist, der spricht ja gar kein Deutsch, der spricht ja nur Englisch.
Und dann hat er sich einen deutschen Bandnamen zugelegt.
Naja gut, der Rest der Band ist ja Leute noch aus Frankfurt und so halt, ne? Also die waren ja schon mit die lokalen Matadoren, und das hat man auch gemerkt, bei ihnen war relativ viel los. Ich finde, sie sind sowieso eine Bank. Normalerweise ist es blöde, wenn ich als zweites spiele, muss ich mich während der ersten Band umziehen. Und ich habe jetzt das, was ich aus dem letzten Podcast gesagt habe, auch wahrgemacht. Ich habe mich vor ihrem Gig umgezogen, habe mich dann einfach mit meiner scheiß Bühnenoutfit einfach schon in die erste Reihe gestellt und habe mir die Band angeguckt. Ich habe mir gedacht so, es ist doch auch egal.
Ihr habt ja jetzt auch kein affiges Bühnenoutfit oder so, wo das nicht ginge. Also das machen ja viele. Ich habe das auch schon, wobei ich es mir dann doch lieber hinter der Bühne dann angucke, wenn ich dann schon umgezogen bin.
Naja, wer den Ponyhof kennt, weiß, da gibt es nicht viel hinter der Bühne. Das ist halt auch eine von den Locations, wo man leider durchs Publikum durch muss. Auf die Bühne und abbauen und aufbauen. Übrigens auch geht dieser Gig sicherlich nicht in die Geschichte der bestorganisierten Gigs von uns ein. An wem das am Ende des Tages gehangen hat, will ich jetzt noch gar nicht so laut sagen, weil ich da noch so ein bisschen in der Ermittlung bin.
Sagen wir mal, es müssen noch Gespräche geführt werden, bevor wir hier mal öffentlich drüber sprechen können.
Genau,
ich habe mit besprochener Stelle nämlich auch schon so meine Erfahrungen gemacht.
Genau, ich möchte jetzt niemanden zu sehr böse angucken oder Fingerpointing machen. Allerdings fand ich es, ob es jetzt an einem Club oder an sonst wem lag, ich fand es halt schon ein bisschen schwach, dass man uns dann gesagt hat, so, Einlass wäre jetzt schon vor einer Viertelstunde gewesen, also jetzt muss mal irgendeiner hier den Einlass machen, es ist keiner da, es muss jetzt halt einer von den Bands machen. Fand ich, Godskill haben sich ja netterweise erbarmt, weil sie als letztes gespielt haben, aber ich finde, sowas ist halt eine extrem ungünstige Situation. Wenn man es vorher weiß, kann man das alles abklären, aber währenddessen fand ich das eine nicht so schöne Sache für die Bands, weil dadurch, dass wir dann auch erst noch diskutieren mussten und gucken mussten, später Einlass und wir hatten ja sowieso einen recht strammen Zeitplan und um 19 Uhr war Einlass, um 22 Uhr musste ja eigentlich die Chose schon wieder vorbei sein, weil damit man ja dann auch raus kann und die Party um 11 Uhr beginnen konnte, das ist immer so Clubparty danach.
Ja, für alle, die das nicht wissen, erklär das vielleicht mal, das könnte jetzt für den einen oder anderen Hörer ein bisschen komisch sein, warum im Ponyhof oder auch im, wo waren wir? Bei Mayhem? Im
Zoom.
Ne, dass es da so Endzeiten gibt.
Ja, das ist in Frankfurt, aber auch in anderen großen Städten relativ normal, genau. auch in anderen München Clubs. Ja, auch der Elver Club in Frankfurt macht das nicht anders. Du hast immer erst ein Konzert, das beginnt meistens so zwischen 7 und 8 oder 6 und 7, je nachdem viele Bands spielen. Und dann hat man aber auch einen festen Endpunkt. Das heißt, meistens ist der Endpunkt so zwischen 10 und halb 11. Da muss man dann fertig sein, damit dann spätestens um 11 Uhr dann halt die Clubshow, also da läuft meistens ganz andere Musik, eine Hip-Hop-Party, eine Techno-Party, eine Alternative-Rock-Party, irgend sowas in der Richtung. Und bis dahin muss man halt wirklich den gesamten Krempel abgebaut haben, alles leer sein und das Ding verlassen haben. Und das ist natürlich dann schon, das war auch ziemlich stressig, muss ich sagen. Wir haben uns natürlich da schon ziemlich sputen müssen. Tatsächlich haben auch Godskill ein bisschen überzogen, ich glaube so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, was dann auch den Abbau dann entsprechend sportlicher für uns alle gemacht hat. Aber es wäre jetzt auch unfair gewesen, weil Godskill da so weit anreisen zu lassen und zu sagen, ja, ihr habt jetzt 25 Minuten, viel Spaß damit. Kannst du halt auch nicht bringen, ne? Also da musst du dann halt, da müssen wir uns halt alle nachher ein bisschen beeilen, aber das war schon okay, hat ja dann auch gut geklappt. Bei meinem eigenen Auftritt mit Blackhühl muss ich sagen, die Leute haben super gut mitgemacht. Ich glaube, an und für sich haben wir auch sehr gut zusammengespielt, in Anbetracht der Tatsache, dass wir vorher gar nicht so viel Zeit zum Proben hatten, wie wir es vielleicht sonst hatten. Wir waren halt schon sehr gut eingespielt und mit Michi klappt das halt auch einfach super, unserem Live-Bassisten. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der Sound für mich auf der Bühne nicht optimal war, weil wir hatten keine Zeit für einen Line-Check und keinen Soundcheck. Das heißt, wir haben sozusagen am offenen Herzen ein bisschen rumoperiert, was als Musiker auch immer ein bisschen suboptimal ist. Also beim ersten Song hat man mich so wie gar nicht gehört und dann, man hat mich bei Gigs schon besser gehört.
Ja, sowas ist halt immer eine mittlere Katastrophe und vor allem, wenn es vermeidbar gewesen wäre, sagen wir mal so, ist es dann immer besonders bitter. Wir hatten da ja eine ganz ähnliche Erfahrung, die uns dann eben dazu gebracht hat, ein komplettes In-Ear-Rack aufzubauen, wo du einfach dich nur einsteckst und alles andere ist das Problem vom Club.
Das ist interessant, das hat mir der Soundmann, der dort auch war oder der sozusagen uns geholfen hat, übrigens nochmal liebe Grüße an den Emil vom Ponyhof, großartige Arbeit geleistet, also mit dem, was wir da an Technik und mit dem, dass er auch kein Tech-Rider vorher hatte und so, das hat er wirklich super schnell improvisiert und so. Vielen, vielen Dank dafür die Hilfe. Er hat auch gesagt, dass er jetzt schon einige Konzerte organisiert hat im Ponyhof und zuletzt, glaube ich, die letzten 7, 8 Konzerte, die er hatte, waren alle nur mit In-Ear. Also es war jetzt richtig ungewohnt für ihn mal wieder, er fand es aber auch gut und auch cool, mal wieder ein paar Monitore rauszuzerren und boxen und so. Aber das war, er hat gemeint, in letzter Zeit war da wirklich sehr viel, also es ist scheinbar nicht mehr die Norm, gerade bei modernen Bands.
Ist so, also die Sachen, man muss das ein bisschen, also für die das nicht wissen, wenn du im In-Ear-Bereich, ich mache das nur ganz kurz, ihr braucht jetzt nicht alle abschalten, wer im In-Ear-Bereich unterwegs ist, der spielt oftmals nicht mehr mit richtigen Amps, Boxen, sondern direkt von Haus aus mit Modellern, einfach das ein digitales Signal, kannst du deutlich besser in zwei Teilen. Ein Teil bekommt dann eben der Front of House, also der Club, und ein Teil geht in euer eigenes Mischpult, das ihr vor Ort selbst dabei habt, um euch selbst den Sound aufs Ohr zu geben. Also das, was man selber auf dem Ohr hat, hat nichts mit dem Sound im Club zu tun. Also ich höre was ganz anderes als die Leute, die da sind.
Ja.
Was für den Instrumentalisten oder auch für gerade eigentlich für Sänger sehr bequem ist.
Kann dann aber auch ein böses Erwachen geben, oder? Dass man nachher denkt so, boah, das war ein geiler Sound und dann alle vor der Bühne so, ey, was war das denn? Ich habe Shit gehört.
Ja, dafür musst du natürlich, also dafür haben wir ja Gott sei Dank immer jemanden dabei, ja, der eben auch vor der Bühne steht und im Zweifel. Auf der anderen Seite, meine Erfahrung persönlich ist, die Mischer haben in erster Linie die Aufgabe, dass der Sound im Club gut ist und auf der Bühne, das ist so Beiwerk.
Ja. Ich bin es auch inzwischen nicht, es ist jetzt auch nicht ungewohnt, dass man mehr oder weniger einfach nach Gefühl, also gerade als Sänger, also das habe ich jetzt schon oft, also ich habe schon, die Mehrzahl muss ich sagen, die Mehrzahl der Gigs, die ich gespielt habe, hatte ich einen sehr guten Bühnensound und hatte auch das Gefühl, wow, ich höre mich sehr gut, ich höre mich teilweise besser als auf der Probe. Und aber bei manchen Gigs habe ich mir gedacht, okay, ich hoffe, das funktioniert, ich hoffe, das klingt jetzt gut, weil ich höre mich gerade nicht so stark, aber ich hoffe, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass es gut wird. Übrigens auch eine Sache, die ich sagen muss, wir hatten ja so ein bisschen, also Verbluten hat den Vorteil, da sind viele Frankfurter in der Band. Bei Blackkühl war ja jetzt auch, ich komme ja aus der Gegend und der Michi, der auch bei Insulter spielt, die ja auch Frankfurter Ecke kommen, auch sehr verwurzelt dort, deswegen kamen viele wegen uns. Bei Godskill, die ja von ein bisschen weiter weg kommen aus Bamberg, wenn ich das richtig, nee, Heilbronn, um Gottes Willen.
Heilbronn
natürlich. Haben sie extra noch gesagt. Und Heilbronn, das ist, man hat schon gemerkt, dass die meisten Leute jetzt Godskill nicht so auf dem Schirm hatten, weil bei Godskill hat es sich tatsächlich leider schon deutlich, aber es waren schon einige Leute gegangen bei Godskill leider. Fand ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Jungs haben echt ein gutes Set, ein gutes Ding runtergezogen, aber ja, das hast du, glaube ich, das ist doof, wenn du mit zwei Bands spielst, die lokal verwurzelt sind und du bist so ein bisschen der in Anführungsstrichen Außenseiter, der keine lokale Crowd hat.
Ja, und spielst auch noch als letztes, ne?
Ja. Alles andere wäre aber auch komisch gewesen, weil sie halt auf dem Flyer ganz oben standen und auch auf der Website als Headliner angekündigt waren.
So. Ja, weiß ich nicht. Also ja, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich hätte das so nicht gemacht, ehrlich gesagt. Weder als Band, also als Godskill, noch als Veranstalter. Das hätte ich so nicht geplant.
Ja.
Eben weil man es doch kennt. Na egal, ich sag jetzt.
Das soll jetzt aber auch alles gar nicht so negativ klingen. Es war jetzt auch nicht so, dass da niemand mehr stand. Es waren schon noch genug Leute da, aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass man schon die Lücken gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz war es ein guter Abend, ne? Also es hat Spaß gemacht. Es war einfach gutes Zeit. Ich habe viele Leute wieder gesehen und so weiter, die man so kennt und so weiter. Viel angestoßen. Und ich habe mir tatsächlich auch noch hier, der Umbi war auch da von Torture Bitch, auch schön. Der hat mir sogar noch ein Tape mitgebracht von seiner, das neue Torture Bitch Tape. Mit Vomit.
Split, ne?
Ich split mit, ja. Vomit Division. Die Liebe höret nimmer auf.
Ey, echt, ey, wenn ich noch öfter diese Friedhofsfotos sehe, ne?
Ja. Kannst du ja auch mal hier reingucken, schön die Innenseite, auch nochmal hier Bandfoto von Torture Bitch und das Logo.
Wieso sieht der Linke denn doppelt so groß aus wie der Umbi?
Ich glaube, der steht. Ich glaube, der steht so ein bisschen perspektivisch.
Also Umbi sieht aus wie so ein Umpa-Lumpa.
Ich glaube, Umbi steht gefühlt 3 Meter weiter hinten als alle anderen.
Ja.
Ich glaube, das ist das Problem. Also die Perspektive ist in dem Fall sehr... gut, vielleicht wollte es Umbi auch nicht anders. Das mag ja durchaus sein.
Wer weiß es.
Und der Annie steht einfach, ja, wahrscheinlich so nach vorne gebeugt. Es ist mir ein... Ja, ist auch egal.
Die haben einen Tag später in deiner alten Heimat gespielt, oder?
Ja, das stimmt. Und ich komme mir ein bisschen schlecht vor, dass ich nicht hingegangen bin.
Ja, du musstest ja Podcast schneiden.
Ich musste einerseits Podcast schneiden und zum anderen war ich ziemlich, also ich war ja noch angeschlagen. Das darf man ja nicht. Ich war die ganze Woche über krank. Ich hatte den Freitag Urlaub und da habe ich gesagt, okay, du sagst jetzt das Konzert nicht ab, du gehst da jetzt irgendwie hin. Das natürlich so, das Adrenalin und so die Aufregung, das weißt du, so, dass man, da ist man natürlich auch abgelenkt, da denkt man sich so, habe ich mir ordentlich Gelory Voice reingehauen. Und das hat auch echt Wunder gewirkt, muss ich sagen. Es kam tatsächlich auch irgendwie 10 Minuten an von DHL, bevor ich los musste. Das hat auch gerade gepasst, also von daher, die Stimme war echt gut, aber ich merke es jetzt auch noch. Das war jetzt auch nicht gespielt. Das hat sich jetzt wirklich bereit gemacht. Und ich habe gemerkt, ich muss mich am Samstag echt noch ein bisschen schonen. Ich war doch ganz schön im Arsch von dem Abend. Also beim nächsten Mal, Umbi, hast du einen gut bei mir. Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei, wenn du wieder auftrittst mit Watch a Bitch. Jetzt haben wir lange und ausführlich darüber geredet. Jetzt kurz noch die Band-T-Shirts, würde ich sagen. Ich habe mal
wieder, ach so, ja.
Ich habe kurz mal eins gefunden, mal wieder, was ich irgendwie in irgendeinen Kleidersack gesteckt hatte aus irgendeinem Grund. Mein Ride Lightning-Shirt von Metallica.
Hast du wieder in den Müllsäcken im Keller gewühlt, um zu sehen, ob eine Vinylsammlung drin steckt?
Nein, ich habe. Du kennst doch diese Kleiderboxen, diese faltbaren Dinger, wo man so. Da hatte ich einen hier unter dem Schreibtisch und habe gedacht, was ist denn eigentlich noch drin? Kann er nicht auch ein paar Sachen mal zur Altkleidersammlung? Hab ich gesehen, aha, da war das Napalm Death Shirt von letzter Woche drin und das Metallica Ride Lightning. Ich so, das passt doch noch. Warum habe ich das da reingetan? Habe ich mir gewaschen und dann mal wieder angezogen. Eigentlich ganz schick.
Mir scheint bei meinen aktiven Shirts durch zu sein. Hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal an. Mein Midnight-Shirt von der Tour 2019.
Mhm. Ja, das haben wir auch schon mal. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Und übrigens auch eine sehr schöne Anspielung eben, das mit dem Vinyl in dem blauen Sack.
Jetzt ist es angekommen. Ja, das ist, da bin ich wirklich froh, dass ich in dem Stream nicht dabei sein konnte. Das hätte mich, glaube ich, gebrochen.
Ich wollte aber auch ehrlich gesagt gar nicht auf den beiden so rumhacken da. Hier, wie Andy und Dave?
Mhm.
Andy und Dave's Metal Corner da. Das sind ja, die machen ja echt einen super sympathischen Eindruck. Aber ich habe mir da in dem Video gedacht so, warum zeigst du das? Damit machst du dich echt angreifbar gegenüber Leuten, die, also gerade die Metal-Szene ist ja eigentlich schon sehr roh Sammlung pflegen, sag ich mal so. Wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem Thema. Im Hauptthema gehen wir ein bisschen stärker drauf ein.
Absolut. Da geht es nicht drum, dass die Sammlung im Keller ist. Mein Gott, wenn der trocken ist, alles gut. Mhm. Ich habe den Merchandise, also meinen Packtisch für dich. Ich mache ja bei uns auch den Versand von den Sachen auch im Keller stehen. Das ist passt. Also, aber die Platten aufeinander und dann hier noch in einem Sack und da weißt du halt genau, die Platten werden halt auch nicht rausgeholt.
Ja, eben. Eben. Da gehen wir doch nochmal im Hauptthema schon ein bisschen stärker drauf ein.
Ja.
Deswegen machen wir jetzt weiter mit den Kommentaren. Möchtest du beginnen oder soll ich beginnen?
Ich fange gern an.
Okay.
Mit einem unserer prominentesten und der auch im Podcast Metal und Humor angesprochenen Hörer, dem Michael Göre. Humor ist auch immer eine Ansichtssache und ich möchte mich aufrichtig bei Andi entschuldigen, dass ihm ständig meine Videos geschickt wurden. Das ist nur eine perfide Strategie zum Mürbe machen. Ich hatte übrigens ursprünglich müde machen gelesen. Wen man übrigens nicht unterschlagen sollte, ist Till Burgwächter. Dann gibt er uns noch einen Themenvorschlag, das überspringe ich an der Stelle jetzt, weil das wird definitiv kommen, ist ein gutes Thema, Michael.
Habe ich ja auch drunter geschrieben, ja.
Ja, also Till Burgwächter kenne ich nicht, sagt mir nichts, kann ich nichts zu sagen. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Humor ist auch immer Ansichtssache. Ja, stimmt.
Mhm.
Hat er recht. Meine Kritik war ja aber nicht, sein Humor ist scheiße, sondern er tritt von außen auf die Black-Metal-Szene drauf. Fand ich ein bisschen schade.
Es gibt aber auch... Ich weiß, was du meinst und... Ich gebe dir auch in Teilen ja auch recht bei dem Ganzen. Aber es gibt halt auch Live-Reviews und ich meine, ich kenne ihn ja auch persönlich. Er geht ja auch gerne auf Black-Metal-Konzerte. Es ist ja nicht so, dass er Black-Metal scheiße findet.
Das stimmt. Das ist absolut richtig. Nur weiß ich nicht, ob man es halt zu seinem Kern machen muss, wenn man nicht müde wird, in seinen Videos zu erwähnen, dass es nicht seine Kernkompetenz ist.
Schwieriger.
Ich meine, er hatte sich damals extra die Caro reingeholt für die Black-Metal-Reviews.
Ich hatte so, bei seinen Reviews muss ich, also ich habe jetzt auch bei seinen Reviews, bei seinen Shorts.
Caro, ich hoffe doch, grüße dich.
Fand auch,
sie ja, sehr lustig.
Ja, die Lehrerin, oder?
Ja, genau.
Fand ich auch. Das ist übrigens der Till Burgwächter. Ich habe den auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen, aber ich.
Sagt mir gar nichts.
Ja, aber es ist, ja, ich bin jetzt auch nicht so der Experte für Comedy.
Auch das, ja.
Also wie gesagt, bei den Black Metal Reviews war ich teilweise auch so ein bisschen, da hat er schon so ein paar coole Sachen raus, also ein paar coole Empfehlungen auch rausgehauen. Aber zum Beispiel auch gerade bei diesem Hesperina oder so, diesem italienischen Black Metal Projekt, wo er gemeint hat, so wer irgendwie 2025 noch solche Coverfotos macht, weißt du, schwarz-weiß, Kontrast, Korpsband im Wald und so.
Ich so, gibt's eins, zwei,
ja,
ne?
Ja, das gibt's, das ist schon noch, das ist halt einfach eine eigene orthodoxe Oldschool-Bewegung, die immer noch diesen Sachen fährt. Das ist nie ausgestorben, das ist nicht weg, das ist nicht, also, es ist jetzt nicht auf einmal jeder Harakiri for the Sky geworden. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist auch, wenn das viele vielleicht denken, aber der klassische Black-Metal-Stil war nie weg und ist auch nicht weg. Und den gibt's halt auch so, wie er besteht, weiterhin.
Ja, und es geht auch nicht drum, immer alles wissen zu müssen. Nur ich denke mir halt, danke Michael für deinen Kommentar. Ich freue mich. Bist auch ein guter Typ so. Aber das war nicht der Punkt. Aber Entschuldigung angenommen, ein paar Videos waren ja auch witzig. So ist es ja auch. So ist es dann ja auch nicht.
Ja. Ist ja auch, darum soll es ja nicht gehen. Machen wir mal weiter, sonst werden wir, glaube ich, heute gar nicht mehr fertig. Oh, es sind schon hier 30 Minuten. Ich habe mir einen Kommentar rausgesucht vom Werner. Werner 140875. Ich schätze mal, das ist.
Werner!
Klingt wie ein Geburtsdatum. Dann schon mal, kann er sich ja schon mal auf seinen 50. freuen dieses Jahr, wenn ich das richtig hier sehe. Und er schreibt, wie kriegt man das eigentlich hin, bei so einer Thematik konsequent Electric Callboy nicht zu erwähnen? Und da haben ja auch schon andere Leute drunter geschrieben oder beziehungsweise auch bei anderen, also haben ja auch mehrere Leute geschrieben. Ich habe das im Exemplar schon, haben mehrere Leute geschrieben, Electric Callboy, warum wurde das nicht genannt? Und dann hat ja auch ein sehr treuer Hörer, der ja auch immer wieder nicht müde wird, da Dinge zu schreiben, auch geschrieben, so, das ist halt auch kein Metal, ne? Das ist eher Core.
Ja, ich kenne mich mit der Band auch einfach überhaupt nicht aus, sage ich dir ehrlich. Ich weiß gar nicht.
Ich finde, also ich gucke die Videos ja teilweise auch gerade mit meiner Freundin zusammen. Also die findet die Videos ja auch mega witzig. Wir können uns da schon mal, gut auf der Couch mal angucken und so. Und das hat ja auch jemand anderes, glaube ich, im Kontext mit Nick Nocturnal erwähnt. Um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, das, ja, die sagen auch alle Metal und ja auch, ich glaube, Electric Callboy haben sich auch selbst auch schon als Teil der Metal-Szene irgendwo in Interviews bezeichnet, nur halt als ein Teil einer gewissen Nische davon. Weil Metal ja auch, wie gesagt, Metal ist sehr vielfältig und sehr zerklüftet und unterschiedlich. Mag ja alles sein. Wobei ich gerade die Metalcore-Szene oder auch die Postcore und was auch alles da existiert in diesem Kosmos, dass die alle zusammen eher eine Bubble bilden und damit eher in diesem Modern Core, Modern Gent und sonst was, wie das alles heißt, dass das mehr beieinander ist als Death Metal, Black Metal, Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal, muss man zusagen. Weil wenn ich mir so gerade so Leute angucke, die viel über Electric Callboy machen, wie ein Nick Nocturnal, wie ein Metal Burp oder sonst wer, die reden halt so gut wie überhaupt nicht über die Bands, die für uns eine Rolle spielen oder die für Magazine wie Step Forever, für Rockhard oder sonst wen eine Rolle spielen. Das ist de facto eine andere Szene. Und jetzt kann man wieder sagen, Haarspalterei, nee, das ist was anderes. Und in der Core-Szene, genauso wie im Punk, ist halt Comedy, witzig sein, Humor und so weiter, ganz anders bewertet. Das kann man nicht vergleichen. Also, wenn wir jetzt eine Sache gemacht hätten zum Thema HC-Punk oder Hardcore oder Core und Comedy, wäre der Tenor ein ganz anderer am Ende gewesen. Auch AOK wurde ja in einem Kommentar genannt. Die sagen ja auch, sie bezeichnen sich ja auch als Nothing-Core. Und das macht doch absolut Sinn.
Genau. Ja, oder auch die Excrementory Grindfuckers wurden, glaube ich, erwähnt. Um solche Bands geht's nicht, finde ich. Ja, da musst du natürlich fragen irgendwo, ja, wo zieht man dann die Grenze? Ja, irgendwo muss man sie halt ziehen. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, so dass JBO für mich da eigentlich nicht so richtig reinfallen, auch wenn wir nehmen wieder am Montag auf und kratzen schon wieder an den 200 Kommentaren. Also es ist wirklich geisteskrank. Da muss man auch an der Stelle, werde ich auch nach über einem Jahr nicht müde, danke, danke, danke zu sagen.
Richtig. Richtig. Also das Einzige, wo die Grenze für mich gezogen werden kann oder muss, was man gemerkt hat, ist Thrash Metal. Weil da merkst du, bei Thrash Metal ist ja auch schon so eine leicht, in Teilen, nicht alles. Wir haben ja auch schon über Black Thrash geredet, da ist es ja weniger so, aber oder nicht zwangsläufig so, aber gerade so der Thrash Metal, der so Punk-influenced ist, gerade so aus wie Municipal Waste oder Gamma Bomb oder sowas, da ist es doch viel. Und auch Tankard, das haben wir ja auch letztes Mal gehabt. Das ist ja viel normaler, dass da auch ein bisschen mehr Humor und Witz drin ist. Es ist halt lebensnah, es spielt teilweise auch eher so in dem, so dieser Kneipenhumor, gerade bei Tankard und so weiter. Das spielt halt in einem ganz anderen Milieu. Da kriegst du den Humor viel besser ohne dass es komplett fremd wirkt und wie so ein Fremdkörper. Weil das gehört da eher dazu. In einem eher obskuren, düsteren, melancholischen, depressiven Umfeld ist es sehr schwer, Humor halt unterzubringen, ohne dass es halt dann extrem dämlich wird.
Ja, beim Trash stimmt das schon. Ne? Aber ich habe auch da traue ich mir an der Stelle keine richtige Analyse zu. Ich glaube schon auch, dass es Trash-Metal-Bands gibt, denen dieser ganze Party-infantile Quatsch-Humor ganz schön auf die Eier geht.
Ja, Slayer zum Beispiel würde überhaupt nicht funktionieren mit Humor.
Ja, hundertprozentig nicht. Also niemand möchte, dass Kerry King ihm einen Witz erzählt. Ich würde nicht sagen, nicht jeder, aber.
Also nur als Beispiel. Also klar, auch. Und da ist für mich halt die Grenze, weil schon im Thrash Metal an sich gibt es Bands, die halt bei denen so haha lustig eher funktioniert, auch von Anthrax von mir aus auch noch.
Obwohl. Die waren ja in eine schrecklich nette Familie zum Beispiel.
Richtig. Married with Children, ganz genau. Übrigens eine großartige Folge mit Anthrax.
Liebe ich, die Serie habe ich mir komplett auf DVD gekauft, weil die wird irgendwann hundertprozentig, wird die aus dem Streamingdiensten verschwinden.
Ja. Weißt du, habe ich das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, warum die beiden Familien so heißen, wie sie heißen, die Bundys und die Rhodes?
Also, bitte?
Wegen Wrestling, weil die Macher Wrestling-Fans sind. Die Bundy ist abgeleitet von King Kong Bundy. Der hat sogar.
Der taucht doch auf,
ja. Ja, der taucht auch in der Folge auf, wo er dann gegen Al kämpfen darf. Und die Nachbarn Rhodes wie Dusty Rhodes oder jetzt der aktuelle WWE-Champion, dessen Sohn, Cody Rhodes. Also.
Daher. Das ist der Sohn.
Ja, das ist der Sohn.
Nicht, dass ich ihn kennen würde, aber ich wollte mal kurz.
Ja. Daher kommt tatsächlich das. Also, es gibt da eine Verbindung auch zum Wrestling. Das fand ich ganz witzig, als ich das mal gehört habe. Mach mal, hast du einen Kommentar?
Ja, Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen bei Whisky gefangen. Und zwar, ich mag ja Leute, die gegen den Strom schwimmen. Mhm. Muss es ja sagen, 90% der Kommentare haben uns recht gegeben. Ne, bin ich danach auch mal gespannt, wie die Instagram-Umfrage aussah. Mhm. Aber
hab ich auch da?
Ich mag ja Leute, die gegen den Strom schwimmen. Und deswegen Grüße an den Abiradon.
Ja.
Ich muss zugeben, dass ich da voll empfänglich bin. Ich feiere Nanowar seit Number of the Bitch. Und Metal lalala. Ich krieg einen Lachkrampf beim Lasershooting Dinosaur Song von Angus McSix. Erinnert sich noch jemand an das Call of the Wintermoon Video von Immortal in doppelter Geschwindigkeit? Unterlegt mit der Benny Hill Titelmusik. Für mich wird das immer ein Klassiker sein. Außerdem ist das Interview zwischen Götz Kühnemund und Fenris eine unsterbliche humoristische Legende. Den gebe ich Ihnen, das war wirklich witzig. Grundsätzlich kann ich euch zu eurem Fazit zustimmen. Wenn es aus den eigenen Reihen und authentisch kommt, ist es immer besser.
Hm.
Also es gibt sie auch, die Metal und Humor mögen, die Menschen, und für die nur jedem Tierchen sein Platz unter der Sonne. Aber ich weiß gar nicht, warum dieses Call of the Winter Moon, also das ist wie alt?
30, 33 Jahre.
Ja, so, ne? Und kommt immer wieder hoch, ne?
Ja.
Weil so unheimlich witzig ist dieses Video dann ja auch nicht.
Ja, es ist halt im Kontext seiner Zeit anders aufgenommen worden, als es heute aufgenommen wird, ne?
Ja, ich meinte jetzt eher so bezüglich darauf, auf deine Aussage, wie oft kann man einen Witz erzählen, ne?
Ach so, meinst du das? Ja, das wundert mich sowieso. Also das wundert mich bei diesen schlechten Black Metal Witzen sowieso, wie oft Leute ihre Witze machen können über, das klingt alles wie Fisher-Price Recorder.
Ey, oh, don't get me started.
Oder dass das ja eher alles nur Nerds sind, die Rollenspiele spielen und im Wald rumfallen mit Plastikwaffen und sonst was, wo ich mir denke, naja. Was soll ich dazu? Also, das ist so unqualifiziert, da fällt mir schon gar nichts mehr ein, was ich dazu sagen soll.
Ja, das sollte man sich halt mal zu anderen. Werde ich jetzt kein Beispiel machen, weil das ist so eine typische Lose-Lose-Argument. Aber das sollte man sich einfach mal bei anderen Minderheiten trauen.
Ja, gut. Gibt sicherlich Leute, die tun das leider, aber.
Du redest jetzt gleich von ethnischen, ja auch geil. Ethnischen Minderheiten, das meinte ich jetzt an der Stelle nicht.
Ja. Ich weiß aber, was du meinst. Also das hatten wir ja auch das letzte Mal, dass man, wenn man sich über Leute lustig macht, dass es bleibt einfach kacke, also es ist kacke, respektlose Witze zu machen, egal über wen. Habt ein bisschen mehr Respekt voreinander. Das war ja sozusagen am Ende des Tages auch das Fazit, was wir beim letzten Mal gezogen haben und wozu ich auch nach wie vor stehe. Und das ist ja, denke ich mal,
es ist eigentlich keine so wilde Meinung, ne?
Ganz genau. So. Also ich habe gerade noch einen Kommentar gesucht, weil bei irgendjemandem hatte ich drüber auch drunter geschrieben, ich rede hier noch im Podcast darüber. Ich habe es natürlich jetzt wieder vergessen, wessen Kommentar das war. Es kann sein, dass es der von Evidencer war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich lese den einfach mal vor. Falls ihr es noch nicht auf der Liste habt, wollte ich auch mal das Thema Musikvideos vorschlagen. Also was eigentlich ein gutes Metal-Video ist. Was für inhaltliche Ideen da besser oder schlechter funktionieren, da habe ich einen ziemlich konkreten Geschmack. Mich würde auch die Meinung anderer Leute interessieren. Das Thema Musikvideos ist wirklich mal eine gute Idee, das mal in einem eigenen Ding zu behandeln. Allerdings frage ich mich, da muss ich mich auch überlegen, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Das Thema Musikvideos ist ja so unglaublich gigantisch.
Ja, vor allem halt, also ich habe ja schon ein paar gedreht auf dem Niveau, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen, wo meine Erfahrungen da sind. Das ist eigentlich an sich nicht vorhanden. Dich rettet halt eine gute Idee oder ein hohes Produktionsniveau. Zweiteres kannst du dir in der Regel als kleine Metalband gar nicht leisten, außer ein Mitmusiker ist zufällig Kameramann, dann geht sowas vielleicht. Weil allein so das Equipment zu leihen schon fast jedes Budget sprengt.
Mhm.
Ganz zu schweigen von kaufen. Also
ja. Also ein gutes Musikvideo muss ja nicht Unsummen kosten. Also das ist.
Nee, du brauchst halt da eine gute Idee.
Richtig. Ich meine, wenn du das Black Metal ist tot Video anguckst von Teufeldacht, das hat sicherlich jetzt auch nicht Budget von 10.000 Euro gehabt, aber die Idee war einfach halt sehr speziell und hat deswegen halt auch gut funktioniert. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ne?
Ja, doch, darum geht's ja am Ende nicht, ne?
Ach so, ich glaube, ich habe das Ding gefunden. Ah, es war der Eberbacher, 007. Der dessen Kommentar, da wollte ich, lese den gerade nochmal vor. Also da habe ich zwar zwei hintereinander, aber ich glaube, ich hoffe, das ist okay.
Ja, ich habe keinen mehr, also von daher mach ruhig.
Okay, ja, ganz schnell. Es ging um einen Punkt, den wir gar nicht behandelt hatten und deswegen habe ich gesagt, das reichen wir nochmal nach. Eberbacher hatte geschrieben, was ihr jetzt nicht zu 100% angesprochen habt, ist dieser Hang im Metal zu, ja, kein Spaß, sonst würde man jemand noch denken, dass wir nicht real genug sind. Real genug ist auch ein schöner Ausdruck. Könnten auch Netto oder Edeka sein. Klar, ich verstehe es schon, wenn die Bands sich über die Atmosphäre verkaufen, egal ob nun BM, Doom oder sonstiges. Dann auf einmal aus Spaß kurz Britney Spears kaffen, ist für manche der Untergang des Abendlandes. Gleichzeitig ist, wenn man 2 Stunden auf ein Konzert fuhr, dann noch warten bis Konzertbeginn, dann stur dreinblickende Männer vor der Bühne, die auf stur dreinblickende Männer auf der Bühne schauen, dann war es doch schön, wenn Bands auch mal einen Spaß erlauben. Sei es damals Children of Bottom, die gerne mal lustige Cover gespielt haben, oder Bands, die versuchen, ein Lied des jeweiligen Landes, in dem sie gerade spielen, zu covern. Metallica machen das ja häufig.
Ja, ja.
Einfach mal das Ganze etwas auflockern. Wir sind doch alle keine 16 mehr und diskutieren, wie true Marilyn Manson ist, weil er angeblich XY gemacht hat, laut Zeitschrift ABC. Und da hatte ich jetzt gesagt, im Eberbacher, da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Ich finde aber ehrlich gesagt, ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen Spaß macht. Und so, wenn du eine Band bist wie Metallica, die ja nun wirklich niemandem mehr was beweisen muss. Also wenn es eine Band gibt, die niemandem was beweisen muss, ist es Metallica. Dann dürfen die auch einen tschechischen Schlager in Tschechien covern, was mein Freund mir gezeigt hatte, dass sie einen tschechischen Schlager gecovert haben, was sehr, sehr unterhaltsam war. Oder was haben sie in München gespielt? Skandal im Sperrbezirk oder
genau.
So.
Ja.
Das können sie machen. Die machen da nicht mehr viel kaputt. Also das ist halt auch, finde ich, eine andere Form von Humor, wenn man mal live ein bisschen Spaß macht, das machen ja viele Bands, als wenn man jetzt halt Nano War of Steel ist, was du ja eben gesagt hast. Also, wenn jemand mal eine richtig angepisste Reaktion von mir sehen will, dann gucke er bitte das Video von Gunnar von der Fett Krokette über Nano War of Steel, wo ich mit dabei bin als Gast und wie unglaublich wütend ich bin, weil ich mir dieses Video angucken musste. Ich glaube, von Schwanzwald oder wie das heißt. Das ist eins der grauenhaftesten Videos, eins der grauenhaftesten Songs und eins der, ich habe das Gefühl, also das beleidigt einfach die Intelligenz des Zuschauers und des Hörers, also das ist halt eine ganz andere Liga und wir haben ja auch wirklich den Humor, so diesen auf die Fresse Haha-Humor kritisiert. Subtilität ist ja was ganz anderes.
Ja, und sich ausschließlich über Humor zu definieren, ist was anderes als mal ein Cover zu spielen. Fairerweise muss ich sagen, da müsstest du halt den Punkt Authentizität einfach noch reinbringen. Du kannst halt nicht wirklich effektiv über metal-spezifische Themen Lieder schreiben und danach, weiß ich nicht, was gab's da? Rihanna-Covern, glaube ich, hat Children of Bodom, wenn ich mich da richtig erinnere.
Umbrella, glaube ich.
Ja, ja, meine auch. Oder ich glaube auch Diamonds oder wie das mal hieß. Hm. Ist auch scheißegal, spielt da an der Stelle keine Rolle. Das lohnt bei den Bands, wo ich unterwegs bin, oft den Aufwand nicht. Wenn du eine international tourende Band bist, von Profimusikern, dann machen die das auch oft einfach, weil sie sich sonst in ihrem Set gerne mal langweilen. Das darfst du an der Stelle ja mal nicht vergessen.
Ja.
Die Leute vor allem kommen dann nicht, um eine lustige Coverversion zu hören, sondern die kommen, um ein Bodom-Konzert zu sehen und akzeptieren dann diese Coverversion.
Beziehungsweise ist es natürlich, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, es gibt Leute, die sehen die Band schon zum 100. auch zum 5., 6., 12. Mal. Es ist natürlich auch für die Leute vor Ort vielleicht mal was zu hören, was die Band sonst nirgendwo macht. Wo du dann kannst, ach guck mal, ich habe die live gesehen, da haben sie das und das gemacht, das haben sie sonst nirgendwo gemacht. Ist natürlich auch eine schöne Erfahrung für den einen oder anderen.
Ziehe ich jede B-Seite vor, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, ganz genau. So, jetzt komme ich noch ganz kurz zu den Umfrageergebnissen der Instagram-Umfrage, wo ich gefragt habe, wie die Leute zu Metal und Humor stehen und ob das okay ist. Ist in Metal und Humor vereinbar, habe ich die Leute gefragt auf Instagram und 44% haben gesagt, ja klar, Metal sollte sich nicht zu ernst nehmen. Fand ich interessant, dass das tatsächlich die meistgenommene Antwort war.
Ja, vor allem anhand der Kommentare hat mich das auch überrascht. Mhm.
Dann haben 30% aber wiederum gesagt, nein, das passt gar nicht zusammen. Also da merkt man auch, dass dass die Fronten auch relativ unvereinbar sind und sich gegenüberstehen. 10% haben gesagt, ich mag Comedy über Metal oder über die Metal-Thematik, also Videospiele, Bücher, Filme. Und 16% haben gesagt, sowas wie JBO und Knorkratos sind schon okay. Das fand ich auch interessant. Weil ich habe sie extra provokant und habe JBO mit reingenommen. Und 60% haben gesagt, so ja, kann man mal machen. Ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, die Umfrage, aber ich fand interessant, dass sich dann doch so viele gefunden haben.
Ja, also es ist dann doch deswegen, da bin ich ja noch umso froher, dass ich auch mal einen vorgelesen habe, der sich da ganz offen zu bekannt hat.
Ja.
In den Kommentaren hat sich in meinen Augen ein anderes Bild gezeichnet.
Dito, ja. Da hatte ich auch das Gefühl. Aber gut, wir sind, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich auf Instagram noch mal ein paar andere Leute erreiche als über die Kommentarspalte von diesem Podcast.
Who knows?
Genau. So, jetzt ist aber wirklich mal genug hier. Wir haben, oh je, wir sind schon wieder viel zu weit fortgeschritten. Deswegen ab ins Hauptthema. Und heute geht es tatsächlich um das Thema Konsummüdigkeit. Du hast das Wort bei uns heute heute gechattet haben über das Thema. Hast du das Wort aufgebracht?
Du meinst in unserer Redaktionssitzung. In
unserer virtuellen Redaktionssitzung, ganz genau. Ich wollte es ja erst, was habe ich gesagt, Sammelmüdigkeit nennen, aber du wolltest es Konsummüdigkeit nennen, weil du gesagt hast, du willst das Wort nicht nur auf Platten sammeln, CDs kaufen, Tapes und so weiter beziehen, sondern auch weiterfassen. Was meinst du denn damit? Was erwartet so den Hörer da?
Ja, also ich hatte ja, wie gesagt, letzte Woche ein bisschen mehr Zeit als geplant, ne? Und bin durchs Internet und mich hat ein Kommentar von oder ein kurze Kachel von Martin Koller angesprochen, Prophecy Productions, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Es ist ein Thema, also dieser Begriff Konsummüdigkeit, der geht mir schon sehr lange nach. Also ehrlicherweise schon seit vielen Jahren. Man wird älter, der Enthusiasmus geht ein bisschen zurück, ist ja ganz normal. Andere Dinge rücken in den Vordergrund. Aber als ich dann eben diesen Beitrag von jemandem gelesen habe, der Prophecy ist für mich ein sehr entscheidendes Label, Umfeld, ist ja mehr als nur ein Label, ne? Mhm. Aber wenn du dann liest, passt auf. Natürlich ist es uns ein Anliegen, junge Talente zu fördern. Es war lange ein wichtiger Teil der DNA von Prophecy Productions, in zuvor unbekannte Künstler zu investieren. Newcomer sind jedoch vor allem in den letzten Jahren oft zu einem Minusgeschäft geworden.
Ja, das ist ja, ich weiß, worauf er hinaus will. Das ist ja so ein bisschen, das geht so, glaube ich, auch ein bisschen einher mit dem Vorwurf, der häufiger Festivals und auch Magazinen gemacht wird, dass auf den Titelbildern oder in den Headliner-Positionen eigentlich die gleichen Bands wie vor teilweise 30, 40 Jahren zu sehen sind. Und ich nehme mich da selbst nicht raus. Das bestgeklickte Video auf diesem Kanal ist immer noch mein Review von Judas Priest letztes Jahr, live in Frankfurt. Mhm. Auch Halloween oder so Videos, die ich auf dem Kanal habe. Alte Bands funktionieren sehr gut. Das gilt für Magazinverkäufe, das gilt für Festival-Ticketverkäufe und das gilt natürlich auch für Labels.
Das gilt allgemein für Verkäufe.
Ja, ganz genau. Ich kann mir vorstellen, dass Prophecy sicherlich mit Klassikerboxen, Re-Releases sicherlich den meisten Umsatz da in den letzten Jahren, also nicht, vielleicht so gut war, weil will ich nicht gehen, aber dass solche Sachen deutlich besser gelaufen sind als die Debütalben von bis dato unbekannten Bands. Das kann man, glaube ich, richtig sicher sagen.
Es ist auf jeden Fall eine sicherere Geschichte.
Ja.
Aber wenn du es dir mal auseinander nimmst, mal nur die ersten zwei Sätze, ich finde, da steckt schon total viel drin. Natürlich ist Gegenwart, ist uns ein Anliegen, junge Talente zu fördern. Punkt.
Ja. Ja.
Es war Vergangenheit lange ein wichtiger Teil der DNA von Prophecy Productions, in zuvor unbekannte Künstler zu investieren.
Mhm.
Das heißt doch, wenn ich das hier richtig auseinandernehme, es ist ihnen natürlich schon wichtig, Talente zu fördern, allerdings heute nicht mehr mit monetären Mitteln. Früher hat man das wohl getan, heute tut man es nicht mehr. Mhm. So verstehe ich die ersten beiden Sätze.
Ja, ausgehend davon, semantisch ist es wahrscheinlich auf jeden Fall so. Ich glaube, das ist so schwer, ob das jetzt wirklich eine singuläre Meinung ist. Aber ich habe natürlich auch, das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich, man merkt es überall. Man merkt es ja auch nicht nur im Metal oder in der Musik. Es ist ja ein allgemeiner Trend. Auch in anderen Sparten der Medien. Auch im Film werden Remakes, Fortsetzungen gemacht. In den Videospielen hast du teilweise HD-Remakes, Remasters, Fortsetzungen, Franchising und so weiter, neue Auflagen. Und so ganz neue Sachen Risiko, weiß ich nicht, lieber auf altbekanntes setzen. Das hast du in vielen Bereichen der Kunst und in den Medien. Also von daher ist es ja nicht so die Aussage ist ja jetzt nicht so außergewöhnlich, will ich damit sagen.
Absolut, absolut. Man könnte da auch einfach völlig locker drüber lesen und so völlig locker sagen, ja, das war früher anders, ist halt heute so. Könnte man schulterzuckend hinnehmen.
Gut, früher muss man natürlich auch sagen, dass man die Musikindustrie, also jetzt mal nehmen wir, gehen wir mal von der Musikindustrie aus, gehen wir mal ganz hart oder auch von der Metal-Musikindustrie oder der, also Industrie ist halt schwer zu sagen, finde ich, für Metal. Also von der Sparte des Metal-Musikgeschäfts. So, und das ist vielleicht mal ein besserer Ausdruck. Wenn wir davon ausgehen, da war sicherlich früher mehr Verfügungsmasse da, war mehr Geld zum Experimentieren und auch neue Sachen auszuprobieren. Wenn du gesagt hast, als Label, als, okay, ich probiere mal hier eine neue Band an den Start zu bringen. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, schreiben wir ab. Heute sicherlich sitzt das Geld nicht mehr ganz so locker. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ohne jetzt tiefer drin zu sein. Aber wir sind, die wirtschaftlichen Zeiten merkt ja jeder aktuell. Und auch in den letzten Jahren sitzt das Geld auch generell nicht mehr so locker. Wenn man sich Interviews anguckt mit kleinen Underground-Bands oder mit frischen Bands, wie viele Bands sagen sie bei den Labels, wo sie sind, das Label, hier, ich habe das Album selbst aufgenommen. Das haben wir alles selbst vorfinanziert. Das, was die machen, ist das Ding einfach an den Mann bringen. Aber ist jetzt nicht so, dass wir da angestellt sind und kriegen dann Vorschuss von 50.000 Euro und leben da jetzt das beste Leben von.
Na, also mal ganz ehrlich, wie viele Bands kennst du persönlich, die überhaupt in ihrer Karriere schon mal einen Vorschuss bekommen haben?
Persönlich?
Hast du schon mal die Hand gegeben? Also wie viel davon hast du schon mal die Hand gegeben?
Hand gegeben? Bestimmt schon den einen oder anderen. Ich habe ja schon ein paar Bands auch interviewt, die ein bisschen bekannter sind. Also da kann ich mir schon die ein oder andere drin vorstellen. Aber selbst so eine Band, eine der bekanntesten Bands, die ich vielleicht persönlich kenne, sagen wir es Tankard. Ich weiß jetzt nicht, ob sich Gere so groß an mich erinnern kann, aber den habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal getroffen. Habe ja auch schon mal Podcast mit ihm gemacht. Also selbst die haben alle noch Jobs nebenbei gehabt. Also bis Tankard, das glaube ich, bis sie überhaupt eine gewisse Größe hatten, waren die ja schon auch 30 Jahre bald unterwegs. Oder nein, nicht vielleicht gerade 25 auf jeden Fall. Da fallen mir wirklich bei den Größenordnungen wirklich nur sehr wenige Bands ein. Aber ich könnte mir Tankard, glaube ich, als einzige Band vorstellen, die ich kenne.
Ja,
bei mir ohne es zu wissen. Ich mutmaß nur.
Ja, Tankard hat sicherlich. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach dran, dass es die schon so wahnsinnig lange gibt. Ne? Also das war damals vielleicht auch einfach üblicher. Ich hätte die Frage vielleicht spezifizieren sollen. Wie viele Bands kennst du, die nach den 2000ern schon mal einen Vorschuss bekommen haben? Ja? Also ich kenne tatsächlich eine einzige. Und das hatte einfach auch Gründe, weil einfach kein Geld da war und sonst kein Album gekommen wäre. Mhm. Aber dieser Vorschuss musste 100%ig zurückgezahlt werden.
Also war es eher ein Darlehen.
Ja. Kann man so sagen, ja, eigentlich hast du recht, ja. Eigentlich war es eher ein Darlehen, völlig richtig, ja. Stimmt. Stimmt. Das ist die Definition 1:0 für dich, das war die Definition eines Darlehens, was ich gerade beschrieben habe.
Es ist jetzt aber auch natürlich nicht so, dass jede Band damit hausieren geht. Ich kenne, ja, wenn man sie fragt, die meisten Bands sind aber auch gerade im Underground offen, weil wer nicht viel Geld hat, braucht auch nicht irgendwie ein Geheimnis drum zu machen. Aber ja, es ist natürlich jetzt auch kein Thema, wo du sagst, ja, ich erzähle jetzt mal von mir aus, wie wenig Geld ich mit der ganzen Nummer hier mache. Für die allermeisten Bands ist es so, du nimmst ein Album auf und das Geld siehst du nie wieder. Punkt.
Ja.
Egal wie viele CDs du verkaufst, das Geld kriegst du, also es bleibt ein Minusgeschäft. Für die allermeisten, also gibt es
hier Ausnahmen. Ja, also ich habe schon, also das kommt immer drauf an, was zählst du mit rein. Also mit reinen CD-Verkäufen ein Album zu refinanzieren ist extrem schwierig.
Wenn man ehrlich ist, natürlich kannst du sagen, wir gehen jetzt nur von den Materialkosten aus oder vielleicht auch für das Studio, was du noch, also wenn du ins Studio gehst, je nachdem, das ist ja auch die Grenze, das sky's the limit. Wenn du als junge Death Metal Bands unbedingt willst, dass Peter Tedgren oder dir Dan Svenö dein Album mastert, remixt oder sonst irgendwas, dann ja, kannst du machen. Aber wird wahrscheinlich dann eher noch weniger das Geld zurückkommen, glaube ich, also refinanziert. Aber ich persönlich finde auch, dass man Sachen wie Arbeitszeit könnte man mit reinrechnen. Die Zeit, die du da in Arbeit rein investierst, da kannst du lieber bei McDonald's arbeiten, da kriegst du mehr Geld.
Da kannst du Pfand sammeln gehen, kriegst du mehr.
Ja, ganz genau. Oder auch die Instrumente und die ganze Technik, die du kaufen musst als Band. Probraummiete und also Sprit und sonst was. Also wenn du alles mal gegenrechnest und das alles mit, also das, was alles wirklich mit reinfallen müsste in so eine, die Produktion von einem Album, Das Geld sehen die allerwenigsten wieder.
Ja, also ich müsste jetzt tatsächlich mal überlegen, ob sich die Anjurim schon refinanziert hat.
Ja,
ist wahrscheinlich mal, nicht.
Aber das ist ja auch ehrlich gesagt, es soll jetzt nicht darum gehen, lohnt es sich
Musik Nein, ach zu so, machen. Da, ja genau, stimmt, das ist eigentlich geht das Thema gerade in eine völlig falsche Richtung.
Ich wollte ja sagen, worauf ich dich nämlich jetzt mal festnageln wollte, ist neue Bands fördern, alte Bands sind lukrativer als neue Bands, alles richtig, gebe ich dir recht, und es gibt ja auch, wie gesagt, andere Sparten, wo das genauso ist, aber was hat das jetzt mit Konsummüdigkeit zu tun?
Das ist eigentlich ganz, also das ist eigentlich ganz einfach. Dieser Kommentar bezieht sich ja nicht drauf mit, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Ja? Sondern es geht ja in eine ganz andere Richtung. Ne? Wenn du dir den letzten Satz, Entschuldigung, dass ich da so, ich habe den einfach sehr oft jetzt gelesen, den Kommentar. Newcomer sind jedoch vor allem in den letzten Jahren leider zu oft zu einem Minusgeschäft geworden. Die Frage ist ja immer, ich bin ja schon viele Podcasts lang nicht müde gewesen, dass Metal auf einem sehr soliden Underground steht. Und egal, wo du hinrennst, Support the Underground steht an jeder Wand. Jeder hält sich für den allergrößten Underground-Supporter. Da muss man sich doch immer wieder fragen, warum ist es denn so, dass die Newcomer immer wieder zu Minusgeschäften werden für Riesenlabels wie Prophecy, die eben noch im Umkehrschluss, anders als jetzt Napalm Records oder ein Century Media oder so, dafür bekannt sind, auch neue Bands zu fördern. Also wenn du doch sowieso schon bei Prophecy kaufst und Kunde bist, kannst du genauso gut auf Warn Records oder Eisenwald oder Amor Fati übertragen, spielt an der Stelle gar keine Rolle. Dann müssten doch gerade diese Labels das Sprungbrett für Newcomer sein. Und da stellt sich der Chef, sage ich mal, hin und sagt, ey, ich kann das heute nicht mehr machen. Also wenn die einen doch schreien, wir supporten den Underground und geben allem eine Chance, wieso spiegelt sich's denn dann nicht auf die andere Seite wieder? Weißt du, warum ist diese Waage denn so im Ungleichgewicht?
Und da muss ich jetzt vielleicht doch nochmal zur Ehrenrettung den Sänger von Nebelkrähe zitieren. In seinem Interview, weil es gab einen Punkt, da musste ich sagen, ja, den gebe ich ihm. Es wird jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Wenn ich mir angucke, in den letzten 10 Jahren, gefühlt gab es alle 2-3 Monate eine neue Hype-Band, wo es hieß, ja, geil, ey, also die musst du gehört haben, das neue Album von den und den, boah, großartig, geil. Ein Album rausgebracht, cool. Zweite Album noch, ja, ist jetzt nicht so gut wie das erste, und dritte Album war schon, ja, jetzt haben sie den Sharp gejumpt, so ungefähr. jetzt sind sie nicht mehr interessant. Und dann hat man sie auch 1-2 Mal live gesehen, weil im ersten Mal war man bereit, noch irgendwie 3 Stunden durch Deutschland zu fahren. Beim zweiten Mal, ja, das ist Beat of Partisan, nehme ich doch mit. Und beim dritten Mal live hat man sich schon gesagt, so, ja, gucke ich mir von weiter hinten an, ist okay.
Trinke ich lieber mal einen Cocktail mit Schirmchen, ne?
Ja, so, genau so ist es doch.
Ich sag ja nicht, du hast mich ja gefragt, was hat dieser Kommentar mit Konsummüdigkeit zu tun? Es gibt ja, Konsummüdigkeit ist ja jetzt erstmal ein Zustand. Und was sind denn so die Gründe, die dafür geführt haben? Ne, jetzt gehen wir mal davon aus, es war wirklich so, dass du früher Newcomer noch nachhaltig fördern konntest.
Danke, darauf wollte ich hinaus. Danke, dass du sagst, weil das Wort, das rentiert sich nicht, Newcomer zu fördern, ist irreführend. Er hätte sagen müssen an der Stelle, nach Newcomer zu fördern, ist nicht nachhaltig. Weil das ist es tatsächlich. Es lohnt sich im ersten Augenblick schon. Du kannst jemanden groß aufbauen. Van Records, Prophecy, wer ist das denn noch so ein Label? Wer ist denn das dritte hier? Wen habe ich denn jetzt vergessen? Van und wie heißt das andere?
Wo willst du hin? Eisenwald.
Ja, so eins von diesen eher so ein bisschen avantgardistischeren Black Metal oder ja, Okkult-Metal-Dingern. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, du weißt, worauf ich hinaus will. Das sind immer so Bands, wo man denkt, oh, die sind jetzt bei dem und dem Label, voll krass, neues Ding, und die spielen jetzt auf dem House of the Holy zum Beispiel, auch so ein Festival, wo man sagen würde, boah, die habe ich da im House of the Holy gesehen, magischer Auftritt. Dann spielen sie 2-3 Mal noch woanders, und spätestens beim Partisan-Gig ist, wo dann alle sagen, boah, das war geil, und dann weißt du aber auch, das ist der Höhepunkt. Größer wird's nicht, von jetzt geht's nur noch bergab. Es ist halt einfach nicht nachhaltig, und das kann ich verstehen, es ist schwer, Leute aufzubauen. Also zu etablieren, nee, aufbauen im ersten Schritt ja, aber etablieren ist so unglaublich schwer geworden, dass sie auch wirklich ein paar Jahre in der Szene bleiben und angenommen werden und die Leute nicht nach 2-3 Jahren sagen, ach ja, komm, da spielen wir die Cannibal Corpse live, geil, lass mal wieder hingehen.
Ja, klar, aber ist das dann, man muss es sich dann immer fragen, woran liegt das? Also, man, Also das ist zumindest so mein Punkt, den ich heute so ein bisschen mit dir diskutieren möchte. Weil ich bin super ambivalent in dem Punkt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, natürlich.
Weil natürlich ist es relativ leicht zu sagen, ja, ich habe halt jetzt schon meine 30 Bands, die reichen mir, die bringen alle, wenn du, guck mal, wenn du 30 Bands hörst und alle bringen so alle 2 bis 3 Jahre ein neues Album raus, ne, dann hast du im Endeffekt, hast du jedes Jahr 10 Alben zum Hören, das reicht ja theoretisch.
Theoretisch schon. Oder nimmst du halt mal so ein paar One-Hit-Wonder mit, ne?
Ja, klar. Und lebst da in deiner Bubble völlig zufrieden. Mhm. Und alles könnte gut sein, sage ich mal. Ne? Ja. Alles könnte gut sein. Das Problem ist, ich selber stelle halt fest, also das ist zum Beispiel auch so ein Kommentar, wie ich hatte nie Interesse, mir Sachen von Sodom zu kaufen. Die Band war schon etabliert. Es war doch viel spannender, beim Gua früh einzusteigen. Oder was war es noch so eine Band, die mir jetzt einfällt? Nubivagant fällt mir da gerade ein, war zum Beispiel bei mir in der Bubble relativ groß vor ein paar Monaten.
Cult of Fire zum Beispiel auch.
Ja, Cult of Fire auch. Das war irgendwie spannender, nicht? Oder?
Das ist einerseits, muss ich ganz ehrlich sagen, ist einerseits die Stärke des Black Metal, aber andererseits ist der Black Metal auch sehr schuldig, finde ich, in dieser Kategorie des Ganzen, dass man oftmals dazu neigt, Bands durchs Dorf zu treiben und dann aber auch nicht mehr weiter zu verfolgen. Weil man leider auch oft im Black Metal diese Einstellung hat von wegen, naja, das ist schon das 2., 3. Album. So geil wie auf der Demo sind sie halt auch nicht mehr. Das ist ja schon fast so einem Running Gag geworden.
Ja, aber das, was bedeutet denn das? Sprechen wir mal drüber. Es packt mich nicht mehr so wie die Demo. Es packt mich nicht mehr so wie dieses Album, das ich von ihnen gehört habe und danach alle anderen. Für mich hier eine der Nummer 1 Bands, wo es mir mal so ging, Midnight.
Ja.
Ich habe die Satanic Royalty zum Erbrechen gehört.
Ja, ist auch geil.
Ja, ist auch so. Die neue hier habe ich noch überhaupt nicht gehört, glaube ich.
Das ist oft das Problem einfach bei neuen Alben. Das neue, also ein zweites Album wird ja generell auch, habe ich schon noch zu MTV-Zeiten, da habe ich so Interviews gehört. Ein zweites Album ist halt das Make It or Break It, ne? Das zweite Album muss sich halt immer am ersten messen lassen. Gerade wenn du beim ersten einen kleinen Hype hattest, ist die Gefahr sehr groß, dass man beim zweiten sagt, ja, das ist ja schon ganz gut. Aber so die Hitdichte wie beim ersten hat's halt leider nicht mehr. Habe ich mich selbst ein bisschen erwischt, wo ich das jetzt auch bei Nestor so ein bisschen gemerkt habe. Das erste Nestor-Album ist halt schon, das ist halt einfach ein Brecher und voller Hits. Da gibt's, glaube ich, nur so ein, zwei, also gerade mal einen Song, wo ich sage, das ist jetzt nicht so der Killer-Song. Das ist auch noch ausgerichtet der Perfect Ten heißt. Und beim zweiten Album gibt's halt schon so mehr Songs, wo ich sage so, ja, die sind gut, aber das packt mich nicht so bei den Eiern wie bei dem anderen Album. Und das ist, wenn es jetzt, angenommen das Teenage Rebel Album, wäre jetzt ein Debütalbum von einer ganz anderen Band, also, da würde ich noch sagen, boah, das ist auch cool. Ist ein bisschen wie Nestor, aber nicht ganz genauso, oder so ist halt ein bisschen wie Nestor, aber gefällt mir auch gut. Dann würde ich denen, glaube ich, da mehr, nochmal ein bisschen mehr Spielraum geben. Aber dadurch, dass es das zweite Album nach einem richtigen Brecheralbum ist, ist es da schon so, weiß nicht.
Ja,
fällt ab.
Und man fragt sich, wessen Schuld ist das?
Ja.
Also man muss das ja mal ganz klar benennen, ne? Das ist eine Situation, die ist, wenn du mich fragst, extrem gefährlich.
Ja.
Und damit will ich niemandem irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen machen. Das ist ja eh Quatsch, wisst ihr? Das kann ja eh jeder machen, was er möchte. So. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, und ich, wie gesagt, ich möchte mit dem Finger, ich zeige da voll auf mich. Ja. Ich krieg mit, dass ich mich immer weniger für das zweite Album, wie es Adrian schon sagte, oder das dritte Album oder interessiere als eine Band, die gerade neu ist. Ja. Und das ist, man kann nicht alles kaufen, es kommt auch zu viel raus, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber das ist, finde ich, das ist nur einer von sehr vielen Punkten, die das Ganze gerade momentan sehr unkomfortabel machen. Eben auch für Labels in der Größe von Prophecy, Labels in der Größe von Napalm Records oder ne, anderen Geschichten, ja, dass die halt auch sagen, ja, dann bringe ich halt lieber 30. Metallica-Box raus. Na gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Die haben ihr eigenes Label. Dann bringe ich jetzt die 30.
Crater.
Crater, The Devil's Blood Compilation mit XY raus.
Devil's Blood ist aber auch ein schwieriges Beispiel. Die hatten ja gar nicht so viel Möglichkeit, so viel rauszubringen. Die hatten doch gar nicht so viele Alben. Der ist relativ, naja, nicht, der war ja nicht mehr so lange am Leben, der Semi Limushi.
Nee, es geht mir jetzt ja um die Labels einfach, die immer wieder dann noch Sachen rausbringen.
Wurde es so oft neu aufgelegt, Devil's Blood? Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber gut,
kann ja, du kannst es durchgehend kaufen.
Okay, okay. Ja, aber gut. Ich glaube, der Effekt ist halt auch einfach, du kannst halt das erste Album, diesen Aufschlag und dieses Aha-Erlebnis. Und zum Beispiel jetzt, wie gesagt, ich bleibe jetzt mal auch, gerade mal, um nicht immer nur Black Metal zu nennen, gerade bei Nestor zu bleiben. Das war halt schon so, boah, guck mal, die Band kommt wirklich aus dem Nichts. Und die hatten ja auch schon krasse Videoproduktionen, bevor sie bei Napalm waren. Und das war echt mal so, wo kommt diese Band her und wie machen die das? Und das klingt ja wirklich super authentisch wie aus den 80ern. Und die sehen aber auch nicht jung aus. Also die scheinen trotzdem aus dem Nichts zu kommen und haben irgendwie mal was gemacht. Das war auch so ein bisschen, war schon ein bisschen mystisch und so weiter. Und beim zweiten Album ist natürlich dann dieser selbe Effekt nicht mehr zu erzielen. Es gibt ja im Englischen diesen Ausdruck, the effect of diminishing returns, wenn du den schon mal gehört hast.
Natürlich.
Und das ist ja, also der Effekt der kleiner werdenden Rückkehr. Ne? Also das, der Impact wird bei jedem neuen Versuch kleiner. Ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, was der Unterschied zu früher ist, weil, guck mal, jetzt gerade Metallica zum Beispiel, das zweite Album jetzt von Metallica, Ride Lightning, was ich auf dem T-Shirt habe, da war es ja eher umgekehrt, ne? Das Kill 'Em All kam raus und war schon ziemlich geil. Also ich persönlich, das ist mein Lieblingsalbum von Metallica. Ich weiß auch von Wolle. Aber das war dann umgekehrt. Bei Ride the Lightning hast du nochmal neue Fans angesprochen. Bei Master of Puppets natürlich dann total durch die Decke. Und spätestens beim schwarzen Album, gut, hast du schon wieder ein paar alte Fans verkault. Das stimmt schon. Aber da war dann halt immer noch so ein Aufbau da. Und du konntest zumindest sagen, es gibt 3 bzw. 4 oder 5, je nachdem, wo du die Grenze ziehst, klassische Alben, die alle Legendenstatus haben. Und es ist irgendwie heutzutage schwer für eine Band zu sagen, wir hauen jetzt einen Brecher nach dem anderen raus, wo man dann so hat, man hat einen kleinen Katalog von 3-4 Alben, wo man sagen kann, die sind alle krass. Die letzte Band, wo ich diesen Effekt hatte, ist, dass ich On To Others. Und ich weiß, dass ich da die Ausnahme bin und dass viele Leute jetzt beim letzten Album schon gar nicht mehr mitgegangen sind und gesagt haben, das ist ihnen zu poppig. Und es gibt, ich kenne auch Leute, die waren auch schon bei der Strength, dem Album davor, dass sie gemeint haben, da sind sie jetzt raus gewesen.
Ich meine natürlich, dass du immer wieder so aus so Begeisterungsströmen für einzelne Bands rausfällst. Das ist ja auch klar. Ich habe nur eher das Gefühl, dass das gerade so eine Art freier Fall ist. Ich mache dir noch ein anderes Symptom. Ich habe ja Urlaub die Woche.
Freut mich für dich.
Ja, alles gut. Ich wollte nur darauf hinaus, ich habe oftmals, eigentlich, ich habe heute Morgen meine Tochter in die Kita gebracht und dann bin ich zu Hause und jetzt könnte ich mir eine Platte auflegen, wieder richtig hier aufreißen. Unter mir die Nachbarn, also ist ja völlig egal, meine Nachbarn sind auf jeden Fall nicht im Haus. Ich hätte das Ding richtig aufreißen können. Weißt du, was ich gemacht habe?
Ja, erzähl, was hast du gemacht?
Podcast gehört.
Ach so.
Podcast. Ich habe mir einen Podcast angemacht.
Ach so, ja, das kenne ich.
Ja.
Das kenne ich
so gut. Und das ist so ein bisschen das Ding, ne? Also so eine periphere Unterhaltung, habe mich da ein bisschen informiert, habe das so ein bisschen vor mich hintröpfeln lassen, habe ein bisschen auf Instagram rumgehangen, war eine Stunde weg. Hätte ich ein Album hören können, habe ich nicht gemacht. Und das wäre mir noch vor ein paar Jahren nicht passiert, ja, dass ich die Zeit ausgelassen hätte. The Great Old Ones, eine meiner absoluten, wenn ich jetzt sage, eine meiner absoluten Lieblingsbands, ist das übertrieben. Aber eine Band, wo ich mich immer gefreut habe, wenn was rauskam, haben ein neues Album rausgebracht. Ist auch schon auf Spotify. Ich habe noch nicht reingehört.
Ich bin absolut bei dir. Wir haben jetzt schon Anfang oder Mitte März haben wir jetzt schon, also Q1, das erste Quartal, die ersten 3 Monate des Jahres 2025 neigen sich schon sogar dem Ende entgegen. Und ich kann dir ehrlich gesagt noch nicht ein Album sagen, das jetzt rausgekommen ist, wo ich sagen würde, das hat nachdrücklich Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe auch noch nicht alles gehört, was jetzt rausgekommen ist. Ich muss sagen, es geht mir genauso wie dir. Ich habe jetzt letzte Zeit in vielen Momenten, wo ich sagen könnte, ich könnte ein Album hören, habe ich mich lieber dazu hinreißen lassen, irgendeinen Quatsch auf YouTube zu gucken oder einen Podcast zu hören, habe ich auch schon gemacht. Oder auch einfach, keine Ahnung, nichts zu hören. also Staub zu saugen oder was weiß ich, was auch immer zu machen. Also ich weiß absolut, was du meinst. Natürlich konkurriert die Musik immer auch mit immer mehr anderen Medien und mit anderen Kanälen. Das hattest du vielleicht früher nicht. Sowas wie Podcast hören konntest du halt einfach vor 20 Jahren nicht so wie heute. Mhm. Auch keine Ahnung, was in den 80ern hatten, auch noch, gab es auch noch weniger andere Medien. Klar, es gab schon Videospiele, es gab auch Kino und sonst was, aber das war alles in einem etwas anderen Rahmen und nicht immer alltäglich verfügbar, so wie das jetzt auch der Fall ist. Und für mich tatsächlich auch, umso älter ich werde oder so, umso länger ich, also es klingt so, als wäre ich ewig alt, aber umso länger ich einfach in der Metal-Szene bin und in der Musikszene, ich will das mal ein bisschen weiterfassen, umso länger ich in der Musikszene bin, ich werde auch einfach diesem ganzen Mummenschanz auch ein bisschen überdrüssig, den du gerade beschrieben hast, ne?
Da will ich hin.
Man ist so, ja, soll ich jetzt, weil heute auf der Arbeit hat mir wieder ein Kollege empfohlen, hey, hier, hör mal die Synthwave-Band rein. Die ist echt cool. Und ich gucke so, wow, die hat ja Millionen von Aufrufen. Krass, ich kannte die noch gar nicht. Die hießen Weiß mit W. Mhm. Und ich höre da so rein und denke mir so, ja, klingt halt jetzt irgendwie auch, ist okay, aber es klingt halt auch wie das, was ich schon 100 Mal gehört habe von anderen Bands. Und dann habe ich nach 2 Songs, ich habe denen auch nicht mehr Chance als 2 Songs gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht waren es auch genau die 2 falschen Songs, die ich mir da angehört habe. Aber ich war dann auch, um ehrlich zu sein, einfach nicht bereit, mehr Zeit zu investieren.
Ja, das ist es, ne? Und es ist nicht so, als, also klar, man hat auch weniger Zeit als früher, auch das gehört schon dazu. Mhm. Ne? Also.
Ja.
Aber auch so, ich schätze, weißt du, letzt saß ich vor meiner Sammlung, also ich sitze, wenn ich auf dem Sofa sitze, meiner Sammlung gegenüber. Ich habe doch eine Sammlung, die man ganz normal in einem Wohnzimmer unterbringt, ja, wo man, da muss man keine Müllsäcke im Keller stapeln oder so.
Noch nicht.
Und habe so überlegt, vor mir stehen sicherlich 2 schöne Urlaube. Vielleicht 3. Mit meiner Familie.
Hm.
Ja, wenn ich die jetzt verkaufen würde. Wird's mir so fehlen, habe ich, ne? Und das habe ich nicht vor. Aber das sind so Gedanken, die wären mir vor ein paar Jahren noch nicht eingefallen. Und man ist dem Ganzen, also ich bin dem Ganzen manchmal einfach müde geworden. Und ich mache es mir da auch nicht so leicht zu sagen, keine Ahnung, das kommt daher, weil die bösen Labels das gleiche Album jetzt in 10 verschiedenen Farben rausbringen, damit du dir das gleiche Album 10-mal kaufst.
Mhm.
Ja, oder was gab es da noch so für Ausreden, dass Leute das immer wieder propagiert haben? Die Alben werden immer kürzer, man bekommt immer weniger. Bin ich ja auch immer jemand dafür, der das irgendwie...
Naja,
sich da gerne mal von Bands verarscht fühlt, die ein Vollalbum zum Vollpreis mit 25 Minuten verlangen.
Du hast ja das richtige T-Shirt dafür an.
Genau.
Also, für alle, die es jetzt, wir sollten so Sachen auch mal vielleicht ein bisschen ausführen. Es geht um Midnight. Das letzte Album wurde ja sehr gefeiert, war ja bei vielen in den 2024er Listen, aber es war halt einfach auch nur 25 Minuten lang.
Und es hat Vollpreis gekostet. Ich habe es mir nicht gekauft.
Gut, machen wir einen kleinen Sidequest. Also, was mein Problem damit, das einzige Problem, was bei mir da ist, also ich persönlich, mir ist die Albumlänge egal, wenn ich das Album dafür 2000 Mal höre, ist der Preis ja auch wieder rausgeholt. Aber ich finde es halt unfair, weil es gibt Leute, die machen dann 50 Minuten Material und die machen 25 Minuten Material. Bei dem 50 Minuten Album ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass auch mal irgendwas nicht zündet oder dass da irgendwo eine Länge drin ist, als bei 25 Minuten, die theoretisch geiles Durchgeballer sein können.
Schon, weil das einfach deine Aufmerksamkeitsspanne ist.
Ja.
Also, ich meine, man muss das einfach ganz, jetzt, wenn wir eh schon bei den Seitenexkursen sind.
Ja.
Ich kenne Menschen, die sich problemlos früher mal hingesetzt haben und 8 Stunden am Stück ein Buch gelesen haben. Ich kenne heute kaum noch Leute mit so einer Aufmerksamkeitsspanne, die das 8 Stunden am Stück tun können.
Ja, das. Ich habe früher auch teilweise Bücher relativ schnell durchgelesen. Also. Wie gesagt, auch das ganze Rockhard oder so, das hatte ich vor wenigen Tagen durch, wenn ich auf die Arbeit hin und zurück gependelt bin. Heute, ich wüsste nicht mehr, wie ich das, also klar, ich pendel jetzt auch nicht mehr 2 Stunden irgendwo hin, also das ist logisch, aber selbst wenn ich irgendwo heute 2 Stunden hinpendeln würde, hätte ich mit dem Handy wahrscheinlich genug Ablenkungsmöglichkeiten. Da käme eine WhatsApp, da käme eine Sprachnachricht, da käme irgendwas rein, eine Benachrichtigung und schon wärst du wieder da irgendwie woanders.
Ja, komplett. Und ich frage mich halt, also das ist so zum Beispiel einer der Gründe, jetzt haben wir uns da relativ langsam hingenähert. Ich frage mich manchmal, ist es auch die Aufmerksamkeitsspanne, die einfach kleiner geworden ist? Ist es einfach vielleicht so, dass du als, und jetzt Achtung, jetzt mache ich einen sehr kühnen Gedanken mache ich jetzt.
Ja, mach mal.
Ist es vielleicht so, dass du als Prophecy zwar nach wie vor nachhaltig in Newcomer investieren kannst, aber vielleicht in deutlich kürzere Releases?
Ja, das weiß ich nicht. Gerade Prophecy ist doch eher ein Label, was sich jetzt nicht so an die hektische TikTok-Jugend richtet und vielmehr bei den Musik-Nerds sich verortet.
Ja, so, das meinte ich ja vorhin mit dem Satz, gerade wenn du eh bei Prophecy einkaufst und trotzdem ist auch bei Prophecy mittlerweile vorbei, dass Newcomer nachhaltig gefördert werden können.
Werden die Musik-Nerds einfach weniger? Ist das vielleicht der Grund?
Wahrscheinlich, oder?
Dass das Konzept, das Prophecy hat, einfach schwieriger ist. Und auf die Klassiker, da können sich zumindest mehr Leute drauf einigen.
Das ist das wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, wann hattest du das letzte Mal einen echten Klassiker auf dem Plattenteller?
Also, wie meinst du echten Klassiker auf dem Plattenteller? Also, meinst du
wo jetzt alle sagen würden, das ist ein richtiger Klassiker. So eine Motorhead oder eine Metallica oder Judas Priest oder.
Auf dem Plattenteller ist es schwer zu sagen. Also auf meinem.
Darf auch das Tape Deck gewesen sein.
Also ich nehme da ganz gerne zum Beispiel meinen Auto-CD-Player, weil da höre ich dann doch meistens die Alben ganz gut durch über längere Autofahrten und ich habe halt. Oh je, das läuft aber ganz gut bei dir.
Entschuldigung, da war gerade irgendwas im Bier.
Ich habe mir tatsächlich, wenn ich zum Beispiel letztens immer mal wieder bei Müller war, weil der Müller ist bei uns da, wo der Teegut und der Penny ist, ist auch ein Müller direkt daneben. Und da habe ich gedacht, oh, kannst du mal, gucke ich hier auch immer mal gerne rein. Weißt du, wenn ich dann sowieso ein paar Druckerieartikel kaufe, gehe ich aber ganz gerne mal der CD-Abteilung vorbei. Weil da gibt es ja doch mal für ein paar Euro. Da habe ich zum Beispiel die, was ich letztens gezeigt habe, die Morbid Visions von Sepultura mitgenommen. Da habe ich die Anthrax mitgenommen mit Among the Living, die ich lustigerweise noch nie auf CD hatte. Und weißt du, dann lege ich die halt einfach mal ein ins Autoradio oder in den Auto-CD-Player und baller damit nach Hause und denke mir, das ist richtig geil. Ich möchte auch gerade noch ein bisschen im Auto sitzen bleiben, weil das ist einfach richtig geile Mucke. Da ist ein Ding am anderen, was richtig fetzt. Gut, klar, da spielt natürlich auch ein bisschen nostalgische Verklärung rein. Das kann ich natürlich jetzt nicht abschreiten, ne? Also, weil das erinnert natürlich schon so ein bisschen daran, als ich das Album zum ersten Mal entdeckt habe mit Teenager-Alter. Keine Ahnung, wie alt ich da war. Aber das waren so die letzten Male. Das war schon noch dieses Jahr, glaube ich.
Ja gut, ja, gezielt gekauft, aber ich meinte jetzt, wo du wirklich an dein Regal gegangen bist und gesagt, jetzt ist die Kill 'Em All von Metallica. Du hast vorhin gesagt, das ist dein Lieblingsalbum von Metallica.
Ja.
Wann hast du das letzte Mal gehört? Am Stück.
Oh, letztes Mal die Kill 'Em All. Ich glaube, das war bestimmt schon, das ist schon 2-3 Jahre her. Wenn ich sich danach nochmal aufgelegt habe, war es mindestens das Special, das Metallica-Special, was wir mal mit Hoss of Zinder und Kayo hatten. Ja, die Konstellation gab es mal bei Total Wash Spot. Da hatte ich das auf jeden Fall, hatte ich nochmal in alle Metallica-Sachen reingehört, auch in Kill 'Em All.
Mhm. Und das ist auch nicht so wahnsinnig lang, ne, wenn man so drüber nachdenkt.
Nee, das ist kein langes Album. Aber es fetzt. Also das ist, ich glaube, der einzig schwache Song ist da, ich glaube, Call of the Cthulhu ist da drauf. Ich glaube, das ist der einzig schwache Song da drauf. Also, was ich als schwachen Song empfinden würde, es ist jetzt auch klar, auch den kann ich mir doch ganz okay anhören, aber der fällt halt im Vergleich zu den anderen ab, aber das ist.
Nö, ist nicht drauf. Also, ich hab's hier gerade offen. Hm. Hit the Lights, The Four Horsemen, Motor Breath, Jump in the Fire, Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek and Destroy, Metal Militia. Und das Album ist 51 Minuten lang.
Ja, doch. Aber gerade auch der Anfang hier, Hit Lights, The Horseman, Motor Breath war lange Zeit einer meiner absoluten Lieblingssongs von Metallica. Gerade die erste Seite. Anastasia Pulling Teeth. Das meine ich, das Instrumental von Cliff Burton. Und das Bassding da meine ich. So heißt das. Ja, das meinte ich, dieses Bassding da drauf. Sorry. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das fällt ein bisschen ab, aber es ist halt auch ein Bass-Solo. Gut, was mal.
Hallo?
Das musste jetzt sein. Die Spitze konnte ich mir nicht jetzt gehen lassen.
Hallo?
Das wird das Thema der nächsten Folge. Bass-Solo. Kunst oder kann das weg?
Ja, kann weg.
Ja. Hast du schon mal ein Bass-Solo gespielt bei Anheim?
Nee. Habe ich auch nicht vor.
wie bei den Ärzten, Bass-Solo. Genug Bass-Solo.
Ja. Ja, das ist Rhythmusinstrumente, die ein Solo spielen. Bass-Solos finde ich genauso dämlich wie Drum-Solos.
Ja. Oh, Drum-Solos sind doch nur, gerade bei Bands, die in die Jahre gekommen sind, bei Testament oder auch bei Scorpions oder bei Motorhead habe ich das erlebt. Da denke ich mir, es ist der Moment, wo die anderen Bandmitglieder hinter die Bühne gehen und sich mit einer Sauerstoffmaske nochmal schön begasen, damit sie die nächsten 20 Minuten durchschalten können.
Ja, und der Schlagzeuger, der Gott sei Dank sich auf der Bühne am wenigsten bewegt, der muss es durchziehen. Ne?
Oftmals dann auch noch ein jüngerer, also meistens sind ja die noch die jüngeren Mitglieder in der Band.
Ja, es sind oft die Schlagzeuger, die, das stimmt schon. Mhm. Und einfach auch die Leute, die über die Jahre am fittesten geblieben sind, immer mal wieder.
Das ist auch richtig. Mein Nico McBrien hat sich ja jetzt auch erst im fortgeschrittenen Alter zurückgezogen bei Iron Maiden oder beziehungsweise seine Sachen reduziert.
Ja, er tourt, glaube ich, nur nicht mehr, ne?
Ja, er macht nicht mehr so viel, ja. Aber er ist ja offiziell noch gelistet.
Hatten wir schon den Nachfolger auch mal erzählt?
Ja, das war doch der von einem Solo-Projekt von Steve Harris.
Ah ja, so war es, genau. Ich habe gerade selber überlegen müssen, wer es war.
War jetzt kein großer Name, aber wenn man den Zusammenhang kennt, dann macht es Sinn.
Okay, Entschuldigung, wir driften wieder mal
völlig. Nee, aber das ist das, ja, aber wir können ja, wo wir gerade bei dem Thema, du warst ja bei den Klassikern und du wolltest es ja nicht nur, und du wolltest ja, jetzt bleiben wir mal live, du wolltest es ja auch nicht nur auf die Plattenerfahrung, sondern auch auf die Live-Erfahrung münzen.
Richtig.
Und klar, das ist natürlich auch das, wo man natürlich jetzt wieder argumentieren kann, da reißen die Leute natürlich den Ticketmastern oder den Eventims dieser Welt die Karten aus der Hand, wenn irgendeine alte Band mal wieder sagt, wir machen es nochmal, wir machen eine Reunion oder wir machen eins zum allerletzten Mal irgendein Konzert, wie das jetzt in Birmingham von den lieben Sabbath, wo ich keine Ahnung habe, wie lange Ozzy auf der Bühne stehen wird. Und ganz ehrlich, das kann auch jetzt noch keiner sagen.
Ja, bei Ozzy kann dir nicht mal genau jemand sagen, ob er bis dahin noch am Leben ist.
Und das auch. Das ist, ich finde, diese ganze Konzertkonstellation ist ein riesiges Wabor-Spiel, dass das überhaupt funktioniert. Also das zu liefern, wofür die Leute bezahlt haben.
Ich meine, klar, da ist. Soll ich dir mal sagen, was mein erster Gedanke war, als ich die ganzen Gastmusiker gelesen habe?
Ja, was war er?
Die leben alle noch.
Ja, siehst du? Das ist es.
Und das hat, ne, also man könnte jetzt meinen, wir sind wieder abgedriftet, aber das hat alles schon auch was damit zu tun. Mhm. Ne, dieser Gedanke, was, die leben noch? Das wäre mir auch vor ein paar Jahren noch nicht passiert, dass ich da einfach das Interesse dran verloren habe, dass es mir heute durchaus hätte passieren können, dass irgendein ikonischer Gitarrist einer absoluten Klassikerband, ein Schlagzeuger, ein Bassist, wie auch immer, verstirbt und mir das so völlig entgeht.
Also man kann ja fast schon noch, es ist ja eigentlich schon ein Wunder, dass überhaupt noch so viele klassische Musiker aus Metal und Hardrock am Leben sind. Klar, es sind ja auch schon einige tot, aber so die ganz groß, also viele große Brocken sind ja noch am Leben und viele von denen sind ja noch aktiv. Das haben wir ja auch nicht vergessen.
Ja, aktiv auf jeden Fall, ne? Und ja, also ist es.
Keith Richards ist noch aktiv, also.
Gut, das ist Keith Richards, also. Das ist schon auch nochmal jemand, also das ist schon auch so ein Fall für sich, wenn du mich fragst.
Ja, warum Paul McCartney zum Beispiel? Aber das sind halt auch, ich weiß halt auch nicht, also diese, und es zieht halt alles noch, ne?
Mhm.
Wenn die Rolling Stones mit 80 noch auftreten, dann wollen sie die Leute trotzdem noch sehen und zahlen hunderte von Euro dafür.
Ja, und weiß ich nicht, und ich sitze halt wieder mal da und denke mir so, es war für mich, obwohl ich großer Sabbath-Fan bin, nie ein Gedanke, nach Birmingham zu fliegen auf das Konzert.
Nee, für mich tatsächlich auch nicht.
Und da geht eine Ära, also das ist jetzt auch vielleicht, ein Slayer macht halt misstrauisch, ne? Aber da geht eine Ära schon zu Ende. Und ich habe für mich von Anfang an, war das nie Thema, Teil davon zu sein. Ja.
Es ist.
Du hast die Mayhem-Tour gesehen, 40 Jahre Mayhem, ganz besonders. In Frankfurt, was da los war an Leuten.
Ja.
Das mussten wir uns nicht durch die Massen kämpfen, ne?
Das ist interessant, ne? Und da finde ich es tatsächlich, und das ist tatsächlich, finde ich auch, das unterscheidet auch so ein Stück weit den Black Metal von zum Beispiel dem Heavy Metal. Oder auch vom Thrash Metal, finde ich. Weil die, ich meine, natürlich ist eine Klassiker und eine Verehrung da für die alten Meister, wenn man es mal so sagen möchte. Aber die ist jetzt die ist jetzt von der Kernzielgruppe oder von der Kernszene jetzt nicht so sklavisch da, wie es jetzt vielleicht von der weiteren Metal-Szene ist. Ne? Also, was meine ich damit? Also, wenn du auf ein Konzert gehst von Mayhem oder auf ein Konzert gehst von, machen die Konzerte Emperor oder so, ich meine, auf Festivals hat man sie ja, so also Partisan haben sie ja auch schon gespielt. Ich finde, da siehst du halt nicht zwangsläufig die tiefste Black-Metal-Szene da rumlaufen, sondern halt auch viele Leute so aus, ja, die halt auch andere Metal-Genres hören.
Weil so Event-Publikum halt, ne?
Ja, die halt, das ist halt so auch das, was sie unter Black-Metal verstehen, ne? Weil bei vielen, das merkst du ja, wenn irgendwo Black-Metal erklärt wird oder Leute, die jetzt nicht so tief in der Black-Metal-Szene sind, über Black-Metal reden, dann fangen sie immer wieder mit Norwegen an und ich roll schon wieder mit den Augen, weil ich mir denke so, ja, es ist seit 1995 ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Also da war noch ein bisschen was dazwischen. Das ist wie wenn du es ist genauso wie eine Doku über die Geschichte der Bundesrepublik machst und die endet immer 1989, wo ich mir denke, so ist in den letzten 35 Jahren nichts mehr passiert in Deutschland. Ein bisschen Geschichte gab es dann auch noch, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber
es spielt da doch mit rein.
Ja, weißt du.
Es spielt da doch alles mit rein. Es ist so unheimlich frustrierend, dass es, egal was du machst, immer wieder das Gleiche ist.
Das zeigt eigentlich ganz gut, dass der Underground im Black Metal sich da schon davon wegentwickelt hat und gesagt hat, nee, wir bleiben jetzt nicht da stehen, wir sind jetzt nicht wie, das ist jetzt auch böse gesagt, es gibt ja auch im Thrash Metal und auch im Death Metal, ich war ja auch in den 2010ern auf sehr vielen Death Metal Konzerten von jungen, frischen Bands, also von jungen Bands, nicht frisch, aber von jungen Bands und frisch kann man das nicht nennen und nicht, weil sie gestunken haben, sondern einfach, weil sie weil sie einfach sehr stark Oldschool Tribut geleistet haben, das HM-Pedal durchgedrückt haben, HM2. Ja. Das so, da sieht man es halt auch wieder ganz gut, ne? Dass da die Nachhaltigkeit gefehlt hat, weil oftmals dort sehr viel kopiert wurde. Also man hat gesagt, ja, die klingen ja wie Def. Ja, die klingen ja wie die alten Cannibal Corpse. Ja, die klingen ja wie Asphyx, als sie jung waren. Ja, aber dieser Effekt, den kriegst du halt auch. Kannst du nur so oft wiederholen. Also beim Anfang war das halt geil. Viele haben gesagt, so boah, so eine Skeletal Remains, die klingt ja wirklich wie damals. Oder so ein bestes Beispiel, Entrails. Dass die erste oder zweite Entrails rauskam. Boah, krass. Das klingt ja wirklich wie Entombed oder Nihilist in den Anfangstagen. Aber das war halt auch so ein One-Trick-Pony gefühlt. Das hat dann irgendwann nicht mehr gezogen, weil irgendwann haben es zu viele zu oft das Gleiche gemacht und man hat es dann auch einfach übergehabt. Und das war halt nicht nachhaltig, weil sie von dem, man kann ja davon ausgehen, man kann ja sagen, das sind meine Helden, das nehme ich erstmal als Grundlage und entwickle daraus dann was Eigenes im zweiten, dritten, vierten Album, wie es zum Beispiel auch Chapel of Disease gemacht haben. Ob mir das jetzt gefallen hat oder so, ist jetzt was anderes, aber sie haben auf jeden Fall versucht, was Eigenes draus zu machen.
Richtig. Und das ist das so ein bisschen. Nur die Gerichte sind die gleichen, aber die Gewürze fehlen, habe ich da mal mich bei dem Satz erwischt. Und ich finde eben auch, dass im Black Metal das ein bisschen anders ist, wobei mir da auch zwei Beispiele einfallen, die dem Ganzen widersprechen. Muss man, auch wenn ich dir recht gebe, muss ich dir an der Stelle einmal anführen. Das ist zum einen das De Morte Met Diabolum, ist dir ja ohne Zweifel ein Begriff, gehe ich mal davon aus. Und das Konzert in Münster, die Wintermelodie, wenn du dich erinnerst. Große Konzerte mit teils auch sehr gehypten Black-Metal-Bands, die abgesagt bzw. abgespeckt werden mussten. Und das De Mortem et Diabolum hat ja noch diese Veranstaltung, die Walpurgisnacht. Die haben jetzt gestern den Post, weißt du, hast du es mitbekommen?
Nö.
Die haben jetzt gestern gepostet, dass der Vorverkauf schlecht läuft. Und sie jetzt alle nochmal dazu aufrufen, sich Tickets zu kaufen, sie das Konzert aber auf jeden Fall durchziehen werden.
Habe ich déjà vu, hat das Thema nicht schon mal mit Münster oder der Sputnikhalle, dass der Vorverkauf schlecht lief.
Ja, aber das De Mortem ist ja in Berlin im Orbohaus.
Ach so.
Ja, also das ist jetzt nochmal ein anderer Veranstalter. Auch das sind Black Metal-Veranstaltungen der frischeren Generation. Klar, bei der Walpurgisnacht muss man das ganz ehrlich sagen. Wenn du dir das Billing so durchliest und den Preis dazu siehst, denkst du dir auch, das war aber jetzt eine ambitionierte Geschichte. Aber also du hast halt Heretoire and Oceans, Der Weg einer Freiheit, Die Sombre Noire, Fen, Griff, Jaws of Null, Asphagor, genau.
Oje, das sieht aber auch hier aus wie, also das ist halt auch schon eine sehr spezielle Art und Weise von Black Metal, muss man auch dazu sagen.
Mhm. Das ist halt volle Pulle Studenten-Black Metal, ne?
Ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten. Also das ist jetzt nicht die Art von Black Metal, womit du die ledertragenden Glatzköpfe mit schwarzen Sonnenbrillen auf den Plan rufst.
Ja, da gebe ich dir aber mal die letzte Reihe. Guck dir mal die letzte Reihe an. Das fand ich auch relativ interessant, wenn du die oberen 4 Bands mit den unteren 4 Bands vergleichst. Denkst du dir auch so, der Underground ist so stark und ganz oben sind sie halt.
Aber darf ich mal fragen, wer ist denn bitte Afraid of Destiny? Das Logo ist Black Metal, ja, aber okay. Aber der Name klingt halt voller Kanne nach Metalcore.
Ja, man
Afraid
muss schon,
of Destiny.
Ich habe jetzt gehofft, du fragst nicht, wer Speere sind. Da hätte ich mich gefreut.
Das ist die Zweitband von Horn.
Ja, und Halfas.
Ja.
Eine recht spannende Kombination. Ich glaube auch zwei Mann.
Genau, also live wahrscheinlich mehr, aber ja.
Da weiß ich nicht. Warum denn? Ginge.
Ja, ich bin es halt so gewohnt. Man sieht auf dem Bandfoto ein oder zwei Personen und auf der Bühne stehen sechs. Ist doch so.
Du, ich möchte es niemandem vorwerfen. Wir sind bei Anheim ja jetzt offiziell zum ersten Mal in unserer Geschichte, glaube ich, zu fünft. Aber ich glaube nicht, dass wir ein Bandfoto zu fünft haben.
Wir haben jetzt tatsächlich mal ein neues Bandfoto hochgeladen, zusammen mit dem Michi jetzt von den Zalter, der ja eigentlich auch nur unser Live-Gitarrist ist, aber ganz ehrlich. Also,
was ist?
Ja. Das ist ja.
Verzeihung.
Wenn das Gehirn schneller ist oder der Mund schneller ist als das Gehirn, passieren solche Sachen natürlich, unser Live-Bassist ist. Und ja, wir haben jetzt endlich mal geschafft, ein Foto zu machen. Zusammen.
Und ihr seid nicht der Vans-Fanclub Bergisches Land.
Grüße an Obscurity.
Waren es Obscurity? Ich dachte, das waren die anderen.
Hel Grindor?
Ja, ich glaube.
Ach, was hast du mir denn für ein Foto geschickt? Moment. Das Problem ist, um das jetzt mal für alle, die es jetzt nicht wissen, zu sagen, Obscurity und Hel Grindor haben massivste Überschneidungen beim Line-Up.
Das ist so, ich weiß, ich kann nur am Sänger unterscheiden, wer ist.
Ja, nee, du hast recht. Nee, das ist ein Obscurity. Das,
verdammt.
Der Sänger, das ist, weil du Sänger, es war ein gutes Stichwort. Das ist der Biest. So.
Wir driften wahnsinnig ab schon wieder.
Es ist doch nicht so schlimm. Bei dem Thema muss man auch ein bisschen abdriften, weil es sonst wahnsinnig deprimierend ist.
Ja, es ist halt einfach so irrsinnig erdrückend. Und das ist so mein letzter Punkt eigentlich, den ich an der Stelle bringen möchte. Weil auf der einen Seite, und ich, also, da spreche ich jetzt mal ausschließlich für mich, ich fühle mich da schon manchmal auch echt schuldig. Auf der einen Seite fühlst du dich schuldig, dass ich keine Klassiker aufgelegt habe diese Woche, dass ich überhaupt keine Musik gehört habe, stimmt nicht. Aber dass ich eben die Gelegenheit, Platten aufzulegen, komplett hinten rüber habe fallen lassen, dass ich eben noch nicht in The Great Old Ones reingehört habe, es noch nicht mal bestellt habe. Die neue Grab finde ich eines der spannendsten Black Metal Projekte, die momentan sind, habe ich gekauft. Die liegt seit 4 Wochen, ist übertrieben. Also auf jeden Fall seit Release bei dem Anheim-Sänger, also meine Kopie, liegt da zu Hause. Ich habe sie mir noch nicht abgeholt. Hole ich mir jetzt am Freitag.
Ganz ehrlich, ich möchte einfach mal wissen, auch ein bisschen an die Community jetzt gefragt, die zuhört. Geht mal eure Plattensammlung, geht eure CD- oder Tape-Sammlung durch, was auch immer. Und schaut einfach mal, wie viele Sachen ihr gekauft habt, die ihr noch nie gehört habt. Die ihr irgendwo auf einem Metal-Markt, auf einem Konzert oder was auch immer mal mitgenommen habt, weil ihr gesagt habt, die Band war geil. Ach, da möchte ich mal supporten. Oder ach, das möchte ich besitzen, das ist ganz cool. Und habt dann irgendwie in die Sammlung gelegt, aber euch nie angehört. Und ich wette von euch, jeder davon hat einen ordentlichen Stapel Pile of Shame, wo er sich gedacht hat, so scheiße, das wollte ich doch immer mal auf den Plattenteller legen. Oder das wollte ich doch immer mal irgendwie in ins Tape-Deck schmeißen. Und habe maximal dann doch nur wieder irgendwo unterwegs mal auf Spotify das Album gehört.
Ich wette, ich habe da drüben in der Sammlung mindestens 3 Platten stehen, die noch vollständig eingeschweißt sind.
Ja, hier habe ich tatsächlich auch eine gerade greifbar. Tatsächlich noch original eingeschweißt. Die 2013 von High Spirits. Ist noch komplett eingeschweißt, weil...
High Spirits, sind das die Jungs ganz in weiß?
Ja, die waren auf dem Partisan ganz in weiß damals, eine Hardrock-Band. Ist auch, ganz ehrlich, ich liebte das erste Album, Another Night in the City und so, großartiges erstes Album und das, alles danach war so ein bisschen, wurde halt auch immer ein bisschen softer,
ja, ein bisschen poppiger. Da fragt man sich, werden neue Alben egaler? Die andere Frage, hatten Demelik immer recht?
Ein Album reicht.
Ja.
In dem Fall hätten auch Blackhöhe recht.
Ja, ihr sollt, also Ihr spielt ja mittlerweile bald mehr Songs live, die nicht aufgenommen sind, als die aufgenommen sind.
Ach, das wird, ja, also es wird sicherlich auch da ich mache gar keine Versprechungen mehr. Wir müssen die Songs aufnehmen, ja, ich weiß. Aber auch das ist eine Sache, die ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weißt du, das stand ja auch, wie gesagt, das ist das Thema. Das Thema, wir spielen neue Songs gerne live und live spielen ist das der Grund, warum wir das machen. Das ist der Grund, warum wir in der Band spielen. Die Live-Erfahrung. Klar, Sachen rausbringen, eine eigene CD in der Hand zu haben, ein eigenes Tape zu machen, das sind geile Sachen. Und du denkst dir so, boah, cool, das haben wir gemacht, das haben wir zusammen geschafft. Und dann kommen Leute und kaufen den Krempel und denkst dir so, cool. Oder machen Fotos für Social Media und zeigen auf Instagram ganz stolz, hier, ich habe mir die Platte geholt und höre die gerade. Das ist super. Aber am Ende des Tages denkst du dir so, das ist jetzt wieder eine ganz schöne Investition und wie am Anfang eingangs gesagt, das Geld werde ich wahrscheinlich nicht wiedersehen. Und da ist es dann doch weniger ein Verlustgeschäft, live zu spielen. Da gehst du dann doch mal mehr mit einem Plus oder mal mit 0-0 raus und hast eine geile Sache, eine geile Fanerfahrung gehabt und mit den Leuten ein bisschen Party gemacht.
Ja, ist das Live-Geschäft nachhaltiger als das Albengeschäft? Ich würde sagen, auf jeden Fall.
Ja, das sagen ja auch viele. Deswegen ist ja auch mit Ticketmaster und Eventim so die Preise so überteuert. Deswegen werden da ja auch teilweise horrende Gebühren verlangt für alles Mögliche, weil das die Live-Erfahrung doch das ist, womit du die Leute catchst. Physische Medien kaufen sich halt kaum noch Leute und das Streaming-Geschäft ist halt endlich rentabel, weil du auch immer wieder hohe Kosten hast, gerade für Lizenzgebühren, Tantieme und alle möglichen Leute, die hier die Hand aufhalten dabei. Bei den schon wenigen Erlösen, die pro Abspielen rauskommen.
Ja, und es ist ja einfach schon immer so gewesen, umso mehr Leute du mit ins Boot holst, umso weniger Share bleibt für dich übrig. Das ist ja ganz normal.
Deswegen kosten ja T-Shirts irgendwann auch 50 Euro bei Manowar. Wie einer, glaube ich, in den Kommentaren irgendwo geschrieben hatte oder mir geschrieben hatte bei Insta, ich bin mir nicht mal ganz sicher. 50 Euro oder so war, glaube ich, das T-Shirt bei Manowar bei der aktuellen Tour.
Ich weiß es nur vom Gore-Minister, von seinem neuesten Durch die Nacht.
Da muss ich auch noch reingucken.
Ah, ist echt nicht so gut.
Auf dieser eher deprimierenden Note wollen wir dann nochmal ein Fazit ziehen und vielleicht muss man sich selbst auch häufiger einfach mal zwingen, wieder auch mal ein bisschen durch seine eigene Plattensammlung zu stöbern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich dann doch mal dazu hinkriege, okay, ich mache den Schrank nur sauber oder ich will die Sachen nochmal sortieren, gucken, ob die Sachen in den richtigen Hüllen sind, wie viel Spaß es dann doch macht, mal, ach, guck mal hier die Platte, ach, guck mal das, ach, das könnte ich auch wieder auflegen und dann einfach das Sortieren und Durchgucken macht mir schon unglaublich viel Spaß. Und dann kommt man ja doch mal dazu, vielleicht auch mal ein Tape oder so, oder mal eine Platte wieder aufzulegen nebenbei, während man das macht. Also man muss sich ein bisschen überwinden, aber wenn man es dann macht, dann ist man dann im Nachhinein dann doch dankbar dafür, dass man es gemacht hat. Umgekehrt, Konsummüdigkeit finde ich persönlich gar nicht so schlimm, weil ich glaube ganz ehrlich, wir kaufen mehr Zeug, als wir wirklich brauchen.
Ja, das auf jeden Fall.
Nur zu denken, ja, ich muss das jetzt gekauft haben, damit ich damit ich es habe. Homo-mäßig, ne? Oh Gott, das ist auf 300 Stück limitiert, das rote Vinyl. Wenn ich es jetzt nicht hole, dann kriege ich es nicht mehr. Da kostet es direkt 200 Euro bei Discogs. Ja, dann ist es halt so. Aber ganz ehrlich, dann lass es halt. Dann kauf dir vielleicht auch nur die CD, hast du auch die Band unterstützt mit und hast auch ein Andenken. Ja, also, wenn du es überhaupt brauchst. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist und sagst, das meiste meiner Musik höre ich über Streaming, ist auch okay. Man muss nicht nur CDs und Platten kaufen, nur damit man CDs und Platten gekauft hat, um das vor anderen Leuten zu rechtfertigen, deren Medium der Wahl das halt ist. Wenn für euch da draußen ihr sagt, so hier, Musikstreaming ist für mich das Hauptding und ich brauche eigentlich gar keine physische Sammlung, es ist auch okay, ihr müsst euch jetzt nicht zwangsläufig kaufen, nur damit es am Ende im Keller in einem blauen Sack steht.
Ohne Scheiß, das muss wirklich niemand tun.
Dann geht lieber auf die Konzerte, dann kauft lieber T-Shirts, kauft Patches, kauft von mir aus auch das Legion of the Damned Messerset, ich weiß es nicht, also.
Nee, das kauft ihr
nicht. Nein, das war nicht Spaß, das war natürlich auch nur die Special Edition mit CD zusammen. Das war ja auch mal so vor ein paar Jahren, ist auch ein schönes Zitat, wo der Sänger von The Man of Marv gesagt hat, irgendwann muss man den Leuten einen Kleinwagen zur CD dazugeben, damit sie das kaufen.
Ich dachte, ein Fernseher, na, ist egal.
Oder irgend sowas. Es war auf jeden Fall was ganz, ganz Absurdes, weil er gemeint hat, so, das war ja die Zeit, die 2000er, bevor Vinyl groß wurde, hatte man ja versucht, die CDs auch irgendwie an den Mann zu bringen mit den bescheuerten Dreingaben, die es gab. Darüber haben wir ja auch, glaube ich, mal geredet.
Auch das ist natürlich was, wo man sagen muss, dass man sich da auch immer wieder echt verarscht fühlt. Auch das gehört, finde ich, ein bisschen da rein in die Industriekritik. Hört auf, Fans mit sowas zu verarschen. Ja. Es fällt auf.
Ja, ja. Auch das, es braucht nicht wirklich die krasseste Special Edition mit Zertifikat und Autogrammkarte, wo das die Unterschrift draufgedruckt ist oder fehlt oder was auch immer.
Ich brauche ganz sicher keinen Tage Autoreifen, um mir das neue Album zu kaufen. Und der gerade neue Winterreifen sucht, der kauft es sich nicht, weil da ein Tage Album dabei ist. Also das, bitte mit sowas aufhören. Es ist so ätzend. Dark Throne einfach Boxenverbot für 10 Jahre.
Ja.
Spielt live, wenn ihr Geld braucht.
Das ist eine schöne Note, auf der wir hier enden wollen. Dark Throne Live-Auftritte statt Dark Throne Special Boxen.
Ich wollte nur eigentlich auf was anderem enden.
Dann ende auf was anderem. Jetzt hast du die Chance.
Thema, die letzte Band, die mich richtig begeistert hat, wo ich das Album vorbestellt habe, wo ich mal wieder so richtig Bock habe und sie garantiert nicht eingeschweißt bei mir im Schrank landen wird, sondern direkt vom Postkarton auf den Plattenteller wandern wird, ist von Antikult die A Revelation in Intoxication. Hast du da schon reingehört?
Keine Ahnung, nee.
Das ist der Marok von Anomalie. Mhm. Der hat jetzt...
nicht der Amarok.
Nicht der Amarok, nicht der war es nicht, nein. Der war es ausnahmsweise nicht. Hat jetzt eine Single gedroppt, wo Höchst von Toke mitsingt. Ebenso kam ich gerade wieder drauf. Irre. Das wird auf jeden Fall, weil du auch sagst, ein Album, das einen Nachhall hinterlassen hat, kommt erst am 21.03. raus. Also kann man momentan über Immortal Frost vorbestellen.
Immortal Frost Productions, ja.
Ja, Immortal Frost Productions, genau. Das lohnt sich richtig. Hört in die Single rein, wenn sie euch bockt. Holt euch das Album.
Könnt ihr auch direkt das Album von Blödmann oder Blutmann bestellen, wenn ihr bei Immortal Frost Productions bestellt. Da gibt es nämlich auch. Falls ihr was braucht, um auf den Bestellwert zu kommen.
Das ist aus Belgien, der Versand ist eher arschteuer.
Ja, das stimmt. Aber gut. Schreibt doch mal in die, jetzt machen wir mal wirklich Schluss hier. Schreibt doch auch mal ihr in die Kommentare, wie seht ihr das? Braucht ihr wirklich noch viel neue Alben? Sagt ihr eigentlich, ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe schon genug Alben, die ich hier rumstehen habe, die ich nie gehört habe. Eigentlich habe ich für den Rest meines musikalischen Lebens ausgesorgt. Oder sagt ihr, nein, Adrian, das ist doch Quatsch. Nein, man muss den Underground supporten. Es kommen immer wieder Granatenalben aus und die muss ich natürlich auch alle physisch besitzen. Alles legitime Meinungen, schreibt es in die Kommentare und ja, zeigt dieses Video eurem lokalen Plattendealer.
Ja, besser nicht.
Besser nicht, der wird doch traurig. Ansonsten Abo da lassen, bei Spotify bewerten und ja, Andi schöne Weihnachten wünschen. Vielen Dank, mein lieber Herr. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Hat viel Spaß gemacht. Hau rein.
Macht's gut und macht's ihr besser. Auf Wiedersehen.